ein Diener sagt, ich krieg Geld von dir. Du lachst ihn aus, fragst, wieso von mir. Doch sein Ballermann überzeugt dich schlicht.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel und zur neuen Saison. Also, ich weiß nicht, wie es meinen beiden Mitstreitern hier geht, aber ich bin irgendwie inzwischen schon wieder so ein bisschen hyped. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was an mir kaputt ist, aber irgendwie habe ich inzwischen schon so ein bisschen Bock.
Gehen wir lieber zum Arzt, Marco.
Weiß nicht, ob deswegen, vielleicht gibt viele Dinge, was man machen sollte, aber ich dachte, ich nehme den Hype mit. Bene, bist auch hyped.
Welcher Hype? Ich bin ja auch überrascht, dass du so also gut gelaunt bist. Das ist irgendwie verdächtig. Also ich bin gespannt, wie es dann in der Sendung noch wird. Aber
ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich zwischendurch nochmal irgendwie abbiege heute und dann irgendwie total fatalistisch wäre. Das könnte tatsächlich passieren. Ich habe mir noch gedacht, wenn wir vor 3 Wochen oder so aufgenommen hätten, dann, boah, lecker. Dann hätte ich hier, glaube ich, mal 2 Stunden gerantet die ganze Zeit. Aber irgendwas ist in den letzten 3 Wochen passiert, dass ich mir dachte, vielleicht geht doch irgendwas. Ja, wir wollen euch, glaube ich, gar nicht so unglaublich lange aufhören. Wir haben relativ viel Programm, aber wollen wir vorher weg schon so ein bisschen Werbung für unsere, Tippspiel ist nicht das Richtige, unser Kicker Interactive Manager Spiel machen. Ja. Weil ich glaube, das haben wir letztes Jahr oder vor 2 Jahren schon mal irgendwann so soft angekündigt, dass wir hier in der Runde eine Kicker Interactive Runde haben für 1., 2. und 3. Liga. Und dass wir das eigentlich auch gerne offen gestalten würden mit möglichst vielen Teilnehmern, aber irgendwie hat das letztes Jahr nur dazu geführt, dass wir den Hufi dabei hatten.
Nachti war auch dabei, aber...
Ja. Ach, Nachti war auch drin, ja. Okay, Grüße, diesmal ein bisschen aktiver vielleicht. Deswegen direkt vorweg, also jeder, der Bock hat auf Kicker Interactive Manager, für die, die es nicht kennen, ein Fantasy-Football, bei dem man sich eigentlich am Anfang nur einmal eine Mannschaft zusammenstellen muss und dann übers Jahr merkt, dass man besser tippt als Marco. Ist das so gut zusammengefasst?
Ja, die Wintertransferfenster auszunutzen würde ja auch helfen.
Würde auch helfen.
Das ist ja dir schon mal ein oder anderes Mal in die Quere kam.
Ja, aber es ist Low Maintenance, würde ich sagen. Also man muss nicht jede Woche irgendwas machen. Man kann natürlich seine Aufstellung arbeiten, aber wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal eine Mannschaft aufzustellen, zu gucken, ob ihr fachlich doch irgendwie besser drauf seid als wir, was da relativ einfach sein könnte in manchen Ligen, dann nehmt gerne teil. Der Link wahrscheinlich in den Shownotes. Ich schaue nach links, ich weiß es nicht.
Doch, ist es ja. Also ich packe alle 3 Ligen dann wahrscheinlich in die Shownotes.
Ja, oder?
Also
alles
dann, kann sich da jeder frei entscheiden, ob er nur in einer Liga teilnimmt oder in Benes Lieblingsmeisterschaft, nämlich alle 3 Ligen werden zusammengerechnet und am Ende...
am Ende gewinnt Bene.
Am Ende gewinnt Bene.
Genau. Ja. Wichtig nur, dass der Kader vor dem Anpfiff des ersten Spiels stehen muss.
Ich glaube, man kann auch danach noch mitspielen.
Klar, aber geht auch danach noch, aber dann verpasst du halt die Punkte vom ersten Spiel.
Ja. Ja. Deswegen vor Freitag am besten mal so die 3. und 2. Liga auch schon.
Ja. Genau.
2. Liga auch schon aufstellen, vor Freitag, wann auch immer das anfängt. Und dann freuen wir uns auf möglichst viele Teilnehmer. So.
Hast du eigentlich gesagt, dass wir auch hier sind?
Ich habe mit euch geredet, auf jeden Fall mit beiden.
Ja, aber du hast also, ja sonst nicht
Ja, der Bene ist hier, ich habe jetzt mitbekommen, der macht nicht. Das ist lustig, weil jedes Mal, wenn ich uns vorstelle, wenn er da ist, habe ich das Gefühl, dass ihr beide so, ja, wir wissen doch alle, dass alles wir da sind. Und einmal mache ich es nicht.
Das ist eine neue Saison, aber ich schon hier die Leute noch mal kurz abholen.
Die ganzen neuen Hörer, die jetzt über die Sommerpause durch diesen Transferwahnsinn auf den FC Ingolstadt aufmerksam geworden sind.
Ja, also ich muss jetzt schon nochmal irgendwie die Leute abholen. Also, du bist der Marco, ich bin der Martin, der Bene ist auch dabei. Wir machen einen Podcast über den FC Ingolstadt. Wir haben kein einziges Testspiel gesehen.
Hallo? Ein Testspiel gesehen. Ich meine, das ist nicht gut. Ich habe ein Testspiel gesehen, das ist leider schon sehr lang her. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Aber wir sind gut vorbereitet. Auch wenn der Martin so tut, als wäre das nicht so.
Ja, also ich meine, vielleicht sollten wir auch die neuen Hörer aus Skandinavien und den Nordics grüßen.
Ja. Das Intro, das habe ich auch schon wieder übersprungen, das Intro war ja auch schon extra für unsere skandinavischen Hörer.
Willkommen zu Schanzer Team Spiel.
Oh. Hab hier den dänischen Übersetzer direkt offen. Das kann also ab und an mal dann vielleicht eingespielt werden. Ne?
Ja, das ist wichtig. Wir werden jetzt zweisprachig.
Genau.
Ja. Also irgendwie, im Deutschen Bundestag haben wir wegen dänischer Minderheit ja auch schon irgendwie einen Abgeordneten. Jetzt kann man vielleicht das auch mal anfangen, dass in Ingolstadt einzuführen. Das ist ja bald keine Minderheit mehr bei uns. Okay, aber Ich glaube, ihr wisst alle, worum es geht, aber wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Wir fangen mal an mit dem, was uns sehr viel beschäftigt hat in den ersten Wochen dieser Sommerpause, nämlich Abgänge. Und es hat sich ja so ein bisschen nivelliert, aber ich glaube, es gibt keinen von uns, der wie als Schatzer-Fan nicht ein bisschen geschockt war nach der Aussage, ja, wir machen nur einen L-Umbruch, was dann zu 16, 17, 18 Abgängen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht auswendig, sehr vielen Abgängen führte. Und deswegen hätte ich auch gesagt, lasst uns doch da einfach mal möglichst effizient durchkämmen, weil wenn wir, glaube ich, jetzt jeden einzelnen der Tiefe besprechen, der Abgänge, dann wären wir nicht mehr fertig. Aber ich glaube, es gibt doch so ein paar relativ wichtige.
Ja, also ich übernehme einfach
mal. Mach mal.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, aber ich habe kein einziges Testspiel gesehen. Alles, was ich heute irgendwie so ein bisschen bewerte, bewerte ich irgendwie so aus einer Gefühlslage irgendwie raus. Und ja, also du hast gesagt, ja, L-Umbruch wurde irgendwann mal angeteasert. Also ich glaube, man kann von XXL-Umbruch schon irgendwie sprechen. Und was es halt mit mir macht, ist halt im Endeffekt, wenn du auf dem Papier siehst, sind halt so die 6 bis 7 Stammspieler, vielleicht sogar die 6 bis 7 prägendsten Spieler irgendwie der letzten Saison weggegangen. Und da ist noch nicht mal jetzt irgendwie die Torhüterposition dabei. Es ist also aus meiner Sicht und jetzt gefühlsmäßig, ich gehe seit 17 Jahren zu diesem Verein, ein Umbruch, den wir in dieser Form, in dieser Intensität noch nie hatten.
Ja, vor allem mal dann in der Form dann auch nur Spieler und nichts anderes drumherum. Weil wir haben ja letztes Mal in der Folge noch kurz tiefer diskutiert, ob das vielleicht eine oder andere sportliche Position bei uns mal auch betreffen dürfte, was so Umbruch angeht. Das war ja in der Vergangenheit schon mal der Fall, aber was ist ja jetzt 16 Spieler, was immer, ist schon unglaublich aus immer.
Ja.
Und wenn du schon Gefühle ansprichst, ist das natürlich ganz gut, weil ich glaube, wir hatten alle im Gefühl, dass es so 4, 5 Spieler gibt, mit denen man wahrscheinlich Geld machen kann, die wahrscheinlich dann, also sagt mir gerne, was anders ist, aber Skvitinovic, Zeidler, Kanuric und
ja, wahrscheinlich noch mal irgendwie Keitel, also wenn wir es jetzt zurückblicken, aber ich
Keitel nicht ja mal. Also, ja. Das ist, glaube ich, so genau wie meine, weil Keitel ist, glaube ich, der Transfer, der mich mal Abstand am meisten überrascht hat, weil ich mir gedacht habe, ja gut, der passt hier halt auf, der gehört hierher. Also der Keitel gehört hier halt einfach her. Und deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, er geht vor allem, also ohne es böse zu meinen, so gut, dass ich das Gefühl hatte, dass er jetzt gekauft wird, hatte ich ihn jetzt auch nicht irgendwie gesehen. Das ist ja, also natürlich ist er gut und ich habe das Gefühl, aber trotzdem, der Keitel ist halt bei uns einfach allein aus Nostalgie und Verbundenheitsgründen sehr hoch eingeschätzt, aber fußballerisch halt ordentlich gewesen.
Geht mir auch so. Also im Endeffekt hast du ja schon einfach, sagen wir mal, 2 Identifikationsfiguren jetzt am Ende der Saison irgendwie gehabt mit irgendwie Zeidler, das Ingolstädter Eigengewächs, das wirklich einen sehr rasanten Aufstieg irgendwie hatte, wo auch irgendwie klar war, ja, der wird sehr, sehr umkämpft sein irgendwie in diesem Sommer. Und mit Keitel einfach so, wie du es gesagt hast, ja, der Local Hero, sehr viele Trikotverkäufe und einfach, ja, auch ein Stück weit einfach durch die familiäre Namens-Connection ist es...
Inventar.
Ja, genau, gehört er hier einfach dazu. Und mit Zeidler hatte ich auch irgendwie so mit dem letzten Spiel irgendwie abgeschlossen, okay, das war da irgendwie auch sein letztes Tor und ist es okay so. Der ist zu höheren Berufen und geht... Aber dass dann relativ schnell in dem Sommer eben diese Keitel-Meldung kam, auch da wieder gefühlsmäßig, das hat mich schon eine Woche ziemlich runtergezogen.
Ja, also wie du sagst, weil es halt bei vielen erwartet war und bei ihm, weil man so gesagt hat, okay, wir brauchen, klar, es war ja allen klar, wir brauchen Geld. Es war klar, wir brauchen Geld, wir müssen verkaufen und deswegen war irgendwie klar, naja, an dem Zeitlerverkauf wirst du nicht vorbeikommen. Dann war ja aber zumindest bei mir die Hoffnung, na gut, Zeitler verkaufen. Und dann können wir wahrscheinlich den einen oder anderen aber trotzdem halten. Aber man muss ja am Ende sagen, ich glaube, es ist ja jeder, aus dem du irgendwie auch noch 5 Groschen machen konntest, der ist weg. Also sorry, der Rest, der geblieben ist, den kannst du nicht verkaufen. Also sorry, also wirklich.
Ja, und dann muss man ja dazu sagen, wir haben ja auch noch Spiele verkauft, von denen wir dachten, die kann man nicht verkaufen. Also Stichwort Borkowski. Aber
Kubara, aber der ist umsonst weg.
Ja, stimmt, Kubara auch noch, ja.
Ja, deswegen, also vieles hat sich irgendwie so aufgehört, wie ich gedacht habe, naja, oh, also wenn jetzt Keitel auch schon geht, dann hatte ich aber da noch irgendwo die Hoffnung, naja gut, dass vielleicht zumindest dann am Ende Kanuric bleibt, so ungefähr, weil du kriegst dann, was hatte Keitel ungefähr, angeblich ungefähr 400.000 Euro gegeben, was jetzt nicht schlecht ist für Keitel, würde ich sagen. Dann hast du für Svetinovic noch ein paar hunderttausend Euro bekommen, weil auch man sich schon dachte, naja gut, der ist halt leider auch relativ talentiert. Das ist schon naheliegend, dass man den verliert. Auch da hätte ich vielleicht sogar mehr Geld erwartet als für Nick Heidel.
Ja, es ist halt immer wahrscheinlich, wenn du jetzt mit Verantwortlichen sprechen würdest, wenn sie dir sagen, ja, wir wollen ihnen nicht diese Chance verbauen, die sind auf uns zugekommen, möchten da hinwechseln und so. Das mag in jedem einzelnen individuellen Fall schon auch verständlich sein. Ich finde es auch, vor allem für den Felix Keidel, der wirklich sehr loyal gegenüber dem Verein war und alles durchlaufen hat, wenn er die Chance hat, in die zweite Liga zu wechseln, ist es wirklich Felix der Letzte, dem du das verbauen solltest. Aber halt die Masse, dass du dann das bei 5, 6 Spielern irgendwie sagst, so, ja klar, dann geben wir ihn halt frei. Also auch schwingt er dann im Sinne so mit, ja, wenn wir sie nicht gehen lassen, dann bringen sie ja hier auch keine Leistung mehr. Stichwort Mentalität, Qualität, weiß ich nicht. Also einem Keidel würde ich das nie unterstellen, aber natürlich kann es irgendwie sein, dass ein Kanuric oder Svetinovic oder so dann, wenn du sie nicht gehen lässt, hier jetzt auch nicht mehr zu Glanzleistungen auflaufen. Aber also es ist schon heftig für den FC Ingolstadt, der in der dritten Liga jetzt in der Vergangenheit zumindest eher im oberen Drittel budgetmäßig wahrscheinlich anzusiedeln war, dass es so krasse Einschnitte irgendwie gibt und du wirklich jeden Euro, den du irgendwo rausholen kannst, irgendwie mitholst. Und ja, also im Endeffekt, klar, du musst wahrscheinlich das irgendwie jetzt machen mittlerweile, aber es hätte es nicht ein Spieler irgendwie sein können, ja, wo man dann einfach mal sagt, nee, der bleibt jetzt.
Ja, das ist ja genau das, wovon ich meine. Also irgendwie dachte ich mir, wenn so viele Leute gehen, dann ist es vielleicht wenigstens der am längsten noch irgendwie dann da war, also am längsten in der Transferphase mit Kanuric, okay, dann zumindest den kann man dann halten, weil das ist ja auch dieses, klar ist das okay und dass wir verstehen uns ja auch ein Stück weit als Ausbildungsverein, das ist ja auch in Ordnung und irgendwie musst du dich auch finanzieren, aber du kannst ja nicht jeden verkaufen, wie du gerade angefangen hast auszubilden, du kannst ja nicht jeden weggehen lassen, der Grundtalent irgendwie vorhanden hat und dann mit dem übrig bleiben, was halt irgendwie nicht verkauft werden kann. Und dann würdest du da mal zusagen, ich glaube, wenn ich mir das auch drauf gucke, ist kein einziger dabei, von dem ich sage, dem nehme ich es in irgendeiner Form übel, dass er jetzt eine andere Herausforderung annimmt. Aber auch einem Keidel nicht, auch einem Zeitler nicht und einem Tidolic nicht, dass sie sagen, okay, ich will irgendwie den nächsten Schritt machen. Vollkommen fair. Nur wie du schon sagst, muss ich als Verein das jedem eingestehen? Und wie scheiße sind wir finanziell eigentlich darauf, dass wir es, wenn wir es müssen, wirklich machen müssen?
Ich meine, also das ist halt die Kernfrage, weil was man dann so in so Pressemitteilung schreibt, und da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu der Pressemitteilung von Kanuric, weil das war schon hier, also da waren ein, zwei Sätze drin, wo ich sage, wow, also kann schon sein, dass halt wirklich, also da jeder Euro er benötigt wurde, dann wäre es noch dann auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn es nicht anders geht. Aber das dann andererseits, also dass du dann sagst, also wie gesagt, bei jedem Spieler, dann vor allem auch zu denen dann Transfersummen, also ich meine, bei Zeidler steht ja 1 Million im Raum und so weiter und da hieß es noch, dass sich dann Hoffenheim und Stuttgart ein Duell geliefert hätten, deswegen sei sie so hoch gewesen. Also da war es zumindest mal so, dass bei Röhl eher, glaube ich, 2, irgendwas oder knapp 3 Millionen also im Raum standen, da frage ich mich dann auch schon. Also gerade klar, er war, hat ja auch die ein oder andere Verletzung, aber ob da der Preis, ob man da nicht noch mehr hätte rausholen können. Und dann vor allem dann natürlich also mit dem Kanuric-Transfer, also dass der in die zweite portugiesische Liga geht und dass man dann sagt, also wir wollten ihm die Chance dann nicht verbauen, dass er international spielt und dass das also so eine riesen Gelegenheit sein kann. Also da frage ich mich dann schon, also wow, also da dachte ich mir, also dann schreibt die Pressemitteilung zumindest anders.
In der ersten portugiesischen Liga sind Mannschaften, von denen ich mir denke, wer ist das? Yeah. Was ist das zweite portugiesische Liga für ein Schritt?
Also vor allem, also wir haben wirklich viele Spieler verkauft und zu dem Zeitpunkt, als ich da nachgeschaut hatte und der Kanuric quasi schon marktwerttechnisch zu dem portugiesischen Verein gezählt hat, hatten die immer noch irgendwie 2 Millionen weniger Marktwert als wir. Also das jetzt irgendwie zu verkaufen, das wäre jetzt eine internationale große Chance. Ich weiß nicht. Also auch Kanuric muss man da schon die Frage stellen, was sind das für eine Ambition? Also,
ja, absolut. Doch lieber in die erste österreichische Liga, wie er irgendwas mal
also das kann ich halt, das kann ich halt wirklich bei so vielen Ebenen, also da würde ich mal wirklich gerne die detaillierten Hintergründe wissen, weil nämlich also von außen ergibt es einfach relativ wenig Sinn. Und dann, also wie es sagt schon, Also dann halt, also der portugiesische Liga auch noch, also dass du von der dritten in die zweite Liga so als logischer Schritt und so weiter, das ist irgendwie also dann komplett nachvollziehbar. Aber dass du das dann sagst und dann hieß es ja noch, also habt ihr hier gesagt, dass eigentlich schon quasi im Vereinsumfeld hieß, dass man mit Kanuric plant. Und du brauchst ja auch, also da kommen wir ja dann später drauf, schon noch zwei, drei Säulen eigentlich, weil du hast ja schon noch gewisse Ambitionen, auch für die kommende Saison. Und das war dann schon so, wo ich sage, wow.
Ich möchte noch eins ergänzen zu, weil du Zeitler auch so ein bisschen mit Röhl verglichen hattest. Ich glaube, bei so jungen Spielern die Ablöse oder diese Sockelablöse, die da steht, ich weiß nicht, ob man die so für voll nehmen kann, weil du halt schon immer viele Bonuszahlungen noch hast. Also ich habe auch irgendwie aus dem Röhl-Thema irgendwie mal rausgehört, dass man da irgendwie nur so eine gute Million Sockelablöse hatte und die irgendwann dann über die Jahre jetzt auf 4,5 oder so gestiegen ist sogar. Und dem Vernehmen nach ist es bei Zeitler wieder ähnlich, auch nicht mal nur an seine Einsätze gekoppelt, sondern auch irgendwie so ein bisschen an den Erfolg von Hoffenheim und so. Also, ja, wenn man das so liest und dann irgendwie die anderen Beträge, die da irgendwie in der Bundesliga immer so rumschwirren, hier Stuttgart holt irgendwie jemanden für 3,5 aus Serbien oder irgendwas, den du noch nie gehört hast, und du denkst, warum haben eigentlich wir immer die günstigsten Spieler?
Ich muss auch sagen, bei aller Verbundenheit und aller Sympathie zu Zeitler, er hat halt eine halbe Saison für uns gut gespielt. Das ist ja jetzt nicht so, als wäre der hier, hätte er jetzt 2 Jahre die Liga zerschossen. Der war jetzt ein halbes Jahr echt gut, ein halbes Jahr untergetaucht, verletzungsanfällig, 18.
Gut, jetzt haben wir mal was da rauskommt. Kannst du es noch nicht sagen, quasi. Also, dann geht's
ja, genau, deswegen, ja, aber, Potenzial also, halt. Wenn der Röhl hat damals schon irgendwie ein Jahr mehr bewiesen, war irgendwie zwei Jahre älter, ein Jahr älter, keine Ahnung, oder ein Ticken weiter. Also, ich finde, das ist schwer, ist auch wieder zu vergleichen. Wahrscheinlich am Ende bist du sehr froh, dass du jetzt irgendwie, hast deine Kohle, ist weg. Ich hätte auch mehr genommen, vor allem nachdem es nachher hieß, es sind zwei Vereine, die wettbieten, in Anführungszeichen. Da hat man ja schon irgendwie mehr erwartet. Am Ende des Tages hoffe ich halt, dass er für sich selber den richtigen Schritt da macht. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit Hoffenheim.
Also, naja, also bei Hoffenheim, also was dann so ist, ich hätte auch gesagt, also gerade, also wie du sagst, der hatte wirklich da, also eine sehr, sehr starke Halbserie gespielt, dann die zweite war dann nicht mehr die Konstanz, so dass du sagst, also vielleicht in dem gewohnten Umfeld dritte Liga nochmal eine volle Saison. Andererseits kannst du schon sagen, bei Hoffenheim kann er jetzt in der ersten Liga mittrainieren, die machen einen großen Umbruch, wo vielleicht dann auch die ein oder andere Gelegenheit dann sich ergibt und du kannst halt im Zweifel immer noch auch, also quasi bei der zweiten, dritte Liga spielen. Also
ich glaube, er ist auch für die dritte Liga erstmal eingeplant. Oder?
Das ist schon die Soberger, dann eben so viel Stürmer in der ersten Mannschaft, der ist so weit weg eigentlich aktuell, da muss schon viel passieren.
Und ich meine, wenn du irgendwie siehst, also ich finde jetzt den Verein Hoffenheim auch nicht besonders geil, aber also ich verstehe den Schritt schon, also einerseits zu einer Mannschaft wechseln, die dritte Liga mit der zweiten Mannschaft spielt, die gute Trainingsbedingungen für die erste Mannschaft hat und aber auch in der Vergangenheit schon auch irgendwie viele Spieler durch Laien wirklich gut entwickelt hat, irgendwie sei es jetzt Maxi Bayer, Aslani letztes Jahr und so. Also das sehe ich schon aus einer rein sportlichen Sicht für ihn eigentlich ganz cool.
Ja, man muss schon sagen, also so wie sich da dann quasi auftut, also glaube ich, also es ist ja, dass quasi Stuttgart der andere Verein wäre und da, also wäre es bei Stuttgart sicher deutlich, deutlich schwieriger gewesen, aber bei Hoffenheim könnte sich dann schon die ein oder andere Chance also ergeben, weil also da sind jetzt auch nicht mehr so die Ambitionen, wie sie mal von vor 2 oder 3 Jahren waren, sondern die müssen sie jetzt auch erstmal da konsolidieren und spielen wahrscheinlich eher gegen den Abstieg so.
Ja, der wurde jemand 3 Jahre, egal wo er sie macht, und dann kann man sehen, wenn er mal ein paar Jahre älter ist, aber dann sich in der ersten Liga durchsetzt. Aber nur das Beste. Und hoffen drauf, dass wir irgendwann mal genau wie Röhl sagen können, ach guck, das ist unsere. Mensch, ich schiff.
Aber klar, was man glaube ich sagen muss, und das ist es halt, also die meisten einzelnen Spieler, also das kann man dann also nachvollziehen, aber also das Gesamtbild, das sich da einfach zeigt, das ist dann einfach schon also sehr, sehr krass.
Ja, wenn wir mal haken, also ich glaube, über die meisten einzelnen Wichtigen haben wir schon gesprochen, Zeit haben wir jetzt gesprochen, Kahn haben wir gesprochen, Svetinovic haben wir auch gesprochen, also ich glaube, für ihn ist es, glaube ich, ein ganz guter Schritt. Irgendwie in die zweite Liga, kann man gut machen.
Ja.
Bin vollkommen in Ordnung. Der nächste auf der Liste ist der zwischendurch mal kurz gerne ausgerastet. Also, dass wir es schaffen, Kayo zu verleihen mit einer Kaufoption 150.000 Euro, die sich dann einfach aus einer Rück zieht und dann für was, 500.000, 450.000 einfach mal kurz weiterverkaufen. Mhm. Ich meine, sorry, also natürlich ist Halbzeit, aber ich meine, dass der Typ talentiert ist, das war ja recht gut sichtbar. Also ich meine, wie dermaßen daneben kann man liegen mit so einer 150.000 Euro Kaufoption? Also wirklich, also das ist ja schon, also mein, klar, ist das jetzt Zufall? Vielleicht ein bisschen, aber ich muss sagen, das ist einfach nur Geld vernichtet.
Ja, klar, also in der Reihe mit fragwürdigen Transferentscheidungen letztes Jahr kannst du irgendwie noch weitergehen. Also es ist ja aus den Zugängen letztes Jahr kaum einer mehr da. Also sprich, wenn du dann irgendwie, ich meine, will dir jetzt deine Liste nicht vorwegnehmen.
Nö, ist ja okay, ich gehe ja nur durch, damit ich Haken habe.
Also im Endeffekt ist halt, ich weiß nicht, wer ist denn von letzten, ich habe jetzt gerade die Liste von letzten Zugängen nicht da, aber ich glaube, es ist Besuchskopf noch da und sonst eigentlich keiner, oder? Hoppe ist noch da, ja.
Fröde ist schon zwei,
oder? Genau, aber Hoppe hat bisher kein einziges Spiel gemacht, es sind jetzt andere Gründe, aber im Endeffekt... Also auch das, wenn du vorher gesagt hast, ist irgendwie sehr, sehr unüblich, dass es quasi so einen großen Umbruch ohne einen Umbruch auf Führungsebene gibt, da muss man ja schon auch nochmal ein Stück weit hinterfragen.
Wer hat nochmal letztes Jahr die Transfers getätigt?
Genau, ist diese Transferpolitik diesen Sommer nicht ein Eingeständnis einer miserablen Transferpolitik letztes Jahr?
Ja.
Und darf man die einfach so weiterführen? Ich bin jetzt kein Fan von irgendwie immer ständig Köpfe rollen und so weiter. Aber ist das nicht eigentlich so, wie das Geschäft einfach funktioniert und einfach die logische Konsequenz dann? Also ja, ist auch ein Stück weit irgendwie dann eine Frage Richtung, ja wahrscheinlich auch Aufsichtsrat. Also ich habe da so ein Gefühl halt, dass man der Zeitpunkt, wo man das bewertet, einfach auch zu spät ist, um dann zu sagen, ach komm, lass einen neuen Sportdirektor holen, weil das halt einfach mitten in der Phase ist, wo ein Sportdirektor arbeiten muss.
Ja, klar. Also, ich meine, du kannst ja durch die Punkte, also mein Kader ist für mich, dass du jetzt irgendwie am Geld am Ende am meisten wehtut, weil du sagst, das ist ja wirklich vollkommen unnötig gewesen, dann da mal eben seinem Konkurrenten erst einen guten Spieler zu geben und danach noch irgendwie 300.000 Euro auf die Hand. Aber dann kommen wir weiter. Ich meine, Boofing. Ja, also, meiner ist jetzt weg. Aber was war das für eine scheiß Idee, den zu holen? Im Nachhinein. Aber am Ende des Tages wirst du genau daran ja gemessen. Das ist ja nicht nur die Sommertransfer aus letztem Jahr, sondern das, was im Winter passiert war, war ja, haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, das Einzige, was im Winter passiert war, war Kacke.
Ja.
Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Zwei Transfer war es dann auf den Arsch. Dann ist halt so eine Durchführung, ja genau, also Pokowski ist weg, Heike ist weg, Düring ist weg.
Düring auch eine ganz merkwürdige Nummer, oder? Also, dass der jetzt quasi den Sprung in die zweite Liga schafft, ohne jetzt bei uns wirklich hervorzustechen, auch, also zumindest was, dem ich jetzt nicht irgendwie mega positiv oder negativ gegenüberstehe, aber zumindest das spannend zu beobachten ist, wie sein Weg weitergeht. Ne?
Ja, vor allem musst du dann sagen, also damit, also mit dem Torhüter, also er hat es ja quasi vor der Saison noch mit dem Experiment mit Simoni, also und dann Boofing, also da auf der Torhüter-Position, musst du schon sagen, und dann, also wie ihr sagt, also die Transferentscheidungen, also die sehen nach außen einfach ja sehr sehr schwierig aus, weil nämlich also wenn man immer auf das Gesamtbild schaut und das zeigt sich dann eben dann bei den Abgängen und wie du sagst, also wenn du halt quasi, weil letztes Jahr war es ja dann irgendwie schon klar, da hieß es ja, dass dann irgendwie wenn man jetzt nicht aufsteigt, quasi das dann Auswirkungen auf die Finanzen und aufs Budget hat, und das sieht man halt da komplett krass.
Ja, das ist mir zieht hier wirklich durch. Also einfach ist auch weg. Alles weg, 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 weg. Funk wusste man ja schon länger, irgendwie, dass es enden wird. Gröning wusste man auch schon länger, dass es enden wird. Das ist irgendwie jetzt nichts Neues. Spannend sind ja so Sachen wie Malone auch zu Aue.
Die man ja dem Vernehmen nach schon gerne auch hier gehalten hätte. Es ist dann schon auch interessant, dass Malone sozusagen sich eher für Aue entscheidet.
Du hast doch irgendwie letzte von Aue auch irgendwie so eine Nachricht, dass ein Testspieler dann irgendwie die Koffer gepackt hat, weil die Gegend so scheiße ist. Das scheint jetzt Malone und Anhang nicht zu stören. Auch da kann man doch Reels machen.
Aber um bei Aue zu bleiben, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen auf Thema Zugänge irgendwie vorgegriffen, aber auch Guttau war ja irgendwie ehemals 60 hier im Gespräch und wechselt dann halt nach Aue. Ja, aber, da weiß man jetzt nicht, wie stark wir da dann am Ende irgendwie noch gepokert haben, aber es spricht schon auch viel in welcher, oder ja, einfach in welcher Rangliste wir mittlerweile irgendwie unterwegs sind, vielleicht auch, was wir finanziell irgendwie den Spielern bieten können. Auch das ist wertungsfrei, aber es ist zumindest auffällig und es ist halt so, ja, einfach im Vergleich zu den letzten Jahren einfach ein massiver Schritt.
Ich habe mir noch
gedacht, ja, absolut. Also ist ein krasser Einschnitt, weil gerade wenn du, also sagst jetzt nicht letztes Jahr, sondern die Transferphase von vor 2 Jahren, also wirklich Stammspieler aus der zweiten Liga geholt hast für die Defensive. Und jetzt, das ist einfach ein sehr, sehr krasser Einschnitt.
Ich habe mir noch gedacht, okay, dass wir Gutau nicht bekommen, hätte ich ja noch sehr realistisch gesehen. Aber dass es dann Aue ist.
Ja, genau.
Das ist so dieses, das ja. Ich meine, okay, ist ja okay, wenn er sagt, ich möchte irgendwie zu einem aufstiegsambitionierten Spieler, Mannschaft irgendwie der dritten Liga, vollkommen okay, aber Aue, mein Dark Horse der letzten Saison. Mal schauen, ob es dieses Jahr klappt mit Müller und Gutau. Aber schwierig.
Und auch noch Seifert.
Seifert, stimmt. Naja, gut, ich glaube, das ist kein Faktor. Auch Testrot, spannend eigentlich, oder? Dass er jetzt zurückgeht zu Sandhausen in die Viertliga. Aber nach dem Interview, dem letzten quasi uns, der will unbedingt nochmal aufsteigen. Vielleicht denke ich, okay, dann will ich halt unbedingt nochmal aus der Viertliga aufsteigen in einem bekannten Umfeld.
Ja. Ja, habe ich jetzt auch in den Testspielen gesehen, da netzt er schon ganz gut ein. Also scheint ein ganz gutes Match zu sein für ihn.
Und wenn er da jetzt in der Regionalliga Südwest 20 Buden macht, schon wieder nächstes Jahr. Ja, genau.
Nochmal für 700.000.
Oder wenn er sich noch einen dänischen Pass besorgt. Das sind die zwei Möglichkeiten, warum wir Leute wollen. Ja. Kopacz, auch so ein Ding. Also Kopacz, man hat ja in der Rückrunde irgendwie oft nicht gespielt. Weil er oft noch gesagt hat, komisch, dass Kopacz gar nicht mehr so die Rolle spielt. Aber das ist auch so ein Spieler, den jetzt eigentlich schon im Zweifel gehalten hätte. Wie ist euer Kopacz-Meinung?
Also weiß nicht, also würde ich eher sagen, der richtige komplette Durchbruch war ja nie. Und dass du dann mal sagst, hey, okay, also das dann wahrscheinlich jetzt noch zu erwarten, klar hättest du wahrscheinlich für die Kadertiefe also ihn behalten können, aber da kann ich es dann ja verstehen, dass du auch sagst, hey, also du setzt dann auch einen neuen Reiz einfach.
Finde ich aber aus einer Rückkehr für einen guten Transfer. Aus einer Rückkehr hätte ich den auch genommen.
Ich finde halt Kopacz einfach als soliden Drittligaspieler, den du, also ja, er hat schon nie diesen kompletten Durchbruch gehabt oder hat auch immer wieder einfach Spielphasen gehabt, wo er halt einfach komplett abtaucht, wo du dir insgesamt mehr erhofft hättest. Aber so von den ablösefreien Abgängen, jetzt mal Gröning, der ja relativ lange auch feststand, irgendwie mal abgesehen, hätte ich jetzt gesagt, das ist eigentlich so der, den ich am meisten, ja, schade irgendwie finde. Und ich denke, dass der bei Osnabrück schon auch eine gute Leistung bringen kann. Und ja, es ist halt so ein Stück weit Risiko. Klar, du hast wahrscheinlich auch, Kopacz hat einen Vertrag, der mit Sicherheit zu anderen Konditionen war, wie wir jetzt Verträge vergeben. Aber du gehst halt jetzt einfach ins Risiko dann auch mit Spielern, die erstmal noch zeigen müssen, wie sie in dieser dritten Liga einzusortieren sind. Ja. Und das werden wir sehen.
Und der letzte auf meiner Liste, den man auch mal gucken muss, wie man in der dritten Liga einsortieren kann, ist Leon Kubara. Wer hätte damit noch gerechnet, dass wir tatsächlich loswerden? Und jetzt darf er sich da im Cottbus vergnügen. Mensch, das passt aber auch wie Faust aufs Auge.
Da würde mich auf jeden Fall die Konditionen auch sehr interessieren, weil also es ist ja
0,50 €. Also da würde ich sofort
weg. Es einfach nur darum geht, dass er von der Payroll.
Also da muss man auch sagen, also ganz ehrlich, das wäre frech, wenn wir da noch Geld verlangen für.
Ja, das war ja hoch, schon sehr, sehr offensichtlich, dass wir ihn gerne loshaben möchten. Also es ist ja jetzt nicht die beste Verhandlungsposition.
Nimm die Regensburg-Lederhose mit da hoch. Ja, freuen sich bestimmt die Kollegen. Ja, und dann sind wir schon durch 340 verschiedene Transfers. Dann haben wir noch Lechner. Vielleicht, der ab und zu zumindest mal im ersten Mannschaftskader war, der relativ früh dann schon irgendwie aus der zweiten Mannschaft dann offiziell uns verlassen hat. Ansonsten
ja.
Reicht ja auch, oder? Ich habe hier so ein paar. Reicht. Ist erstmal okay.
Ich glaube, ja. Es reicht an Abgängen. Das kann man es wohl zusammenfassen. Ja.
Ja, genau. Und jetzt gehen wir nochmal auf die schöne Seite des Lebens, vermeintlich. Zugänge.
Scroll ich mal hoch.
Und über lange, lange Dauer dieser Transferphase dachte man sich so, na gut, wir spielen halt einfach mit
9 Mann.
Ja, oder 11 Spieler plus U19 oder so.
Oder wir klonen Deichmann.
Ja. In den Testspielen braucht man ja auch ungefähr 340 Probetrainingsspieler, damit wir überhaupt mit 2 Mannschaften irgendwie in 45 Minuten, also in 52 Minuten spielen lassen können. Sonst wäre es eng geworden. Haben wir dann irgendwann geschafft. Jetzt haben wir in den letzten Tagen und Wochen ja tatsächlich nochmal richtig zugelangt auf dem Transfermarkt. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen weniger auf Krawall gebürstet jetzt als noch vor 3 Wochen. Wo fangen wir denn an? Einfach nach Position? Oder wo Fangen wir mal ein bisschen Tor anfangen, ne? Ja, also fangen wir schon mal mit dem an.
Also insgesamt macht es natürlich auch nochmal Sinn, wenn man sagt, okay, das Budget ist deutlich reduziert. Ich glaube, in diesem Bayersdorfer-Interview auf der Homepage heißt es irgendwie 25% Reduktion des Etats oder was auch immer. Also das ist natürlich schon eine Menge, dass du dann erstmal irgendwie Spiele verkaufen musst, Kaderplätze freimachen, Gehälter freimachen, wahrscheinlich auch irgendwie Transferbudget freimachen. Aber um aus dieser Gefühlssicht wieder rauszukommen, ist natürlich, du gehst in die Sommerpause, hörst nichts von deinem Verein, außer ständig gehen Spieler weg. Das trägt jetzt nicht gerade zur Euphorie bei.
Das hatte ich am Anfang nochmal irgendwie wahrscheinlich auf Flugskala geschrieben. Solange noch kein Trainingsstart ist, bin ich mal nervös. Ja, was will ich, was brauche ich die Spieler, bevor wir überhaupt anfangen, uns vorzubereiten? Mit dem Punkt des Trainingsstarts wurde ich dann ein bisschen nervöser, weil da war trotzdem noch niemand da. Zum Trainingslager hat man dann ja schon einen Großteil der Transfers, sagen wir mal so. Trotzdem, ja, wir sind noch nicht mal mehr eine Woche, bis die Saison anfängt. Sind sicherlich noch nicht alle hundertprozentig integriert, sagen wir es mal neutral. Aber wäre auch komisch, wenn die Transferphase dauert noch ewig, irgendwie bis Ende August, oder? Heißt, da wird eh noch was passieren. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwie realistisch verkaufen können, weil ist ja nichts da, aber verkaufen aus der ersten Garde. Welche erste Garde? Lorenz und Flöde. Ansonsten wird es irgendwo eng. Aber jetzt lass uns mal wirklich einfach vom Tor mal durchgehen. Und vielleicht fangen wir mit dem an, den man ja irgendwie schon vor Jahren irgendwie gerne gesehen hätte, mit Ponat, der zurückkommt aus Silbertissen. Der wahrscheinlich die erfolgreichere Saison gespielt hat als der Rest unserer Mannschaft. Hat, glaube ich, sowieso einen unangefochten Stamm und ist im Pokal entspannt an uns vorbeigezogen und kommt, glaube ich, mit einer ganz guten Leihe im Rücken zurück. So. Und
ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten ihn schon mal irgendwann mal abgeschrieben, weil wir nicht genau sicher waren, wie lang sein Vertrag läuft und ja, wie diese Leihe jetzt genau einzuschätzen ist, aber das ist mal wirklich jetzt ein Transfer, aber eine Personalie, wo du sagst, da hat die Leihe auf jeden Fall zu der Entwicklung des Spielers wirklich beigetragen. Also wenn der jetzt hier wieder irgendwo auf der Ersatzbank vergammelt wäre letztes Jahr, während irgendwie davor die Leute irgendwie patzen und man sich aber nicht traut, irgendwie Ponat ins Drittliga-Tor zu stellen, hat er jetzt einfach wirklich Spielpraxis auf, glaube ich, schon gutem Niveau Regionalliga gesammelt und da einfach gezeigt, dass er bereit ist. Deswegen finde ich es echt cool, dass er da ist. Und Stichwort Identifikationsfiguren kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu. Aber das ist für mich aktuell eigentlich
die einzige.
Ja.
Genau. Und wenn wir so eins mal dazu sagen, immer im Kopf ja irgendwie noch, ja, der ist so jung, der ist jetzt 24. Also jetzt ist er 24, hat ein super Jahr jetzt wissen gespielt. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also das muss jetzt aber, glaube ich, auch dann die Saison setzen, der irgendwie sitzt, ansonsten muss man überlegen, wie es dann weiterläuft. Deswegen wird spannend mit der Konkurrenz, wir haben alle Torhüter abgegeben, die wir so haben. Und haben dann zusätzlich nicht nur, also vielleicht kurz, weiß man nicht, wer Vorname ist. David Klein aus der Jugend hochgezogen, als dritten Torwart und haben uns dafür aber von Unterhaching verstärkt. Das machen wir jetzt auch gerne. Mit Kai Eisel, der Name, ich habe einfach gedacht, den kenne ich gar nicht. Und dann haben wir gesagt, doch klar, natürlich, schon irgendwie ein paar Mal gegen uns auch gespielt. Aber könnt ihr das so richtig einschätzen? Also wenn man sich das irgendwie anschaut, wie der jetzt letztes Jahr irgendwie unter Haching gespielt hat, war ja irgendwie eine Halbserie gespielt, eine Halbserie nicht.
Man muss halt auch irgendwie da die Konkurrenzsituation irgendwie mit, finde ich, einfließen lassen. Und der hat halt da im Endeffekt mit dem Heide, der irgendwie U19 Nationaltorhüter ist und quasi den auch verdrängt, wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich, ist jetzt erstmal nicht so schlecht. Und insgesamt gefällt mir jetzt die Konstellation mit sozusagen Ponat, der gereift ist, jetzt schon 24 ist, wie du sagst, einem erfahreneren, der wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie Stress macht, wenn er nicht die Nummer 1 wäre, trotzdem aber wahrscheinlich gut genug, um sozusagen ein bisschen Konkurrenzkampf anzufachen und einem jungen und wie man hört schon auch sehr talentierten U19 oder halt ja jetzt aus der Jugend kommenden dritten Torwart. Also ich finde die Torwartposition eigentlich so, wie sie ist, echt ganz gut besetzt.
Ja, die gibt durchaus Sinn. Also bei dem Eiswerfer, ich habe nur mal grundsätzlich geschaut, was der davor auch so gespielt hat, und da war eh sehr viel Bank. Also es war immer oft mal irgendwie mal so off-on, wohl viele Konkurrenzbeziehungen gehabt. Kann natürlich beides heißen. Kann ich sagen, okay, das ist einer, der sich damit zufrieden gibt. Kann natürlich sein, dass einer ist, der jetzt sagt, ja, jetzt will ich aber auch endlich mal wirklich den ersten Platz haben. Aber grundsätzlich, ich glaube, das ist was, was uns nie schadet. Konkurrenz im Tor. Also das war, glaube ich, in der Vergangenheit in ein paar Jahren auch mal zu wenig.
Gleichzeitig muss man sagen, der ist auch erst 30. Also ist jetzt auch kein altes Torwartalter.
Ja.
So ganz kampflos Nummer 2 wird er wahrscheinlich auch nicht werden. Hat jetzt im Toto-Pokal gespielt und
unser Pokaltorhüter, also.
Ja, und wie man hört, irgendwie bei dem Gegentor jetzt nicht so gut ausgeschaut. Ja.
Ich muss sagen, ich habe das Bayreuth-Spiel, das ist das einzige Testspiel gesehen. Was da auf, es kamen nicht unglaublich viele Schüsse aufs Tor von Bayreuth, muss man sagen. Also, weil, auch wenn es wenig ist, weil ich mal kurz zu dem Bayreuth-Spiel, also ich war bei dem Bayreuth-Spiel wirklich sehr überrascht, was für eine Intensität da von Ingolstadt Seite kam. Also, das war so, ich habe selten ein Testspiel gesehen, bei dem mein Gegner so dermaßen zerpflückt da. Also es war eine unglaubliche Dominanz in diesem Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Das war schon eigentlich ganz gut anzusehen, aber grundsätzlich gebe ich jetzt nicht so unglaublich für Testspiele. Was aber da aufgefallen ist, er war sehr lautstark im Tor. Also da hat schon sehr viel Spielsteuerung an sich gerissen. Also da war plötzlich mal einer, der Kommandos gegeben hat auf dem Feld. Kann durchaus auch ein Faktor sein. Ja, deswegen Tor sind wir, haben wir viel passiert, aber ist auch zumindest erstmal gewogen und okay befunden. So. Vielleicht, wenn wir mit der Innenverteidigung direkt weitermachen, der nächste Leihrückkehrer sieht so ein bisschen anders aus. Nduka bei Hessen Kassel letztes Jahr. Man sich ja schon denkt, okay, auch eine Regionalliga-Leihe macht ja durchaus irgendwo Sinn. Aber wenn man sich das anschaut, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da irgendeine Verletzung war, aber eine Rolle gespielt hat er in der ersten Mannschaft nicht. Ja.
Nee, soweit ich das aus den Stats irgendwie ableiten kann, nicht. Und also wie gesagt, ich bin jetzt diesen Sommer irgendwie maximal weit weg, wie ich es die Vorjahre nicht war, aber ich glaube, er war nicht mit im Trainingslager. Er war jetzt auch irgendwie in den Testspielen nicht dabei. Gleichzeitig wurde aber auch nicht irgendwie kommuniziert, warum er nicht mit im Trainingslager ist, während bei anderen ja irgendwie Plat, Draculic irgendwie klar kommuniziert war, dass sie irgendwie krank waren oder so. Auf dem Mannschaftsfoto, glaube ich, ist er aber wieder. Also so ganz ist mir das nicht klar, weil für mich ist er irgendwie schon ein Abgangskandidat oder jetzt keiner, der dann eine große Rolle dann in den Planungen spielt.
Ja, die Vorzeichen verdichten sich ja auch so ein bisschen durch die letzten Transfers, wenn wir ja direkt mit der Innenverteidigung halt weitergehen. Haben durchaus, ja, also ohne sie wirklich zu kennen, ne, also immer Probleme, ja, gerne bei unseren Drittliga-Zugängen, dass man die meisten Namen noch nie gehört hat, aber ein Jonas Scholz von Helmond Sport. Es tut mir leid, dass ich diesen Verein nicht mal mehr kenne. Der kommt ja schon mit relativ vielen Lorbeeren dann an, war der Kapitän, 7 Scorer letztes Jahr.
Obwohl, glaube ich, nur eine Saison da gespielt, also der Kapitän dann auch.
Ja. Und dann auch direkt wieder weg. Ja. So, das wünscht man sich von den Kapitänen. Scheint so ein loyaler Typ zu sein. Aber das klingt ja jetzt erstmal schon mal ganz vielversprechend, grundsätzlich. Und dann zusätzlich so, ja, Lorenz stand jetzt behalten haben. Decker jetzt dann auch wieder soweit einsatzfähig und fit ist.
Ja, hat er sich ja bei der U19 EM, glaube ich, verletzt, oder?
Ja. Vielleicht ganz gut, weil er hat ihn gerade gekauft. sorry, aber man muss es ja inzwischen so sehen. Und dann die zweite, die jüngste Verpflichtung tatsächlich, ja gerade erst vor, was ist gestern, vorgestern? Jetzt ist es schwierig. Jasper Majoki, irgendwie so, ich tue mein Bestes, sorry. Finnischer Name dann wohl und aus der Regionalliga von Burghausen und auch da, klar, also erstmal Regionalligaspieler, 23 und auch der mit 6 Toren letztes Jahr und einer Vorlage. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sogar 2 Jahre in Folge 6 Tore und eine Vorlage. Also ja, wir haben mal, würde ich sagen, 2 Innenverteidiger geholt, die beide wissen, wo das Tor steht, also so Lone-Typen.
Finnland-Experte.
Nee, also wir haben ja gesagt, also du musst dann in dieser Gemengelage auf jeden Fall also kreative Transfers machen und dass du dann, also wie so einen Jonas Scholz holst, der mir natürlich auch überhaupt nichts gesagt hat, weil irgendwie zweite holländische oder niederländische Liga, das sind jetzt nicht unbedingt die Spiele, die man sich anschaut. Und aber dann, also gerade mit den Stats und dann, also Captain gewesen, 26 und so weiter, sagst du, ja, das sieht nach einem, also sinnvollen Transfer aus und dass du dann auch noch quasi, was ja immer so das ist, hey, also in der kleinen Liga oder vielleicht Liga drunter und dann irgendwie als junge Spieler, also dann gibt der Transfer meiner Meinung nach von Jasper Mario Joki auch Sinn und ich glaube, du hast dann schon eine sinnvolle Mischung aus mit Lorenz die Erfahrung, dann mit Scholz irgendwie so, sag ich mal, mittleres Alter und dann Decker und Mario Joki quasi Junge mit Ambitionen und Potenzial, also das sieht auf dem Papier sinnvoll aus.
Ja, das ist der Lorenz. 28 ist er. Perfekt. Ja, also grundsätzlich, ich glaube, ganz gute Innenverteidiger-Transfers, jetzt mal vielversprechende Innenverteidiger-Transfers. Und deswegen glaube ich, dass wenn Luca erst recht die Luft halt dünn wird.
Also ich glaube, man muss ja, also ich habe die jetzt nicht gesehen, Scholz und Mario Joki, vor allem wie die in der Spieleröffnung, also oder im Spielaufbau irgendwie agieren. Ich glaube, das wird halt nochmal interessant sein. Scholz ist jetzt irgendwie, was man irgendwie so von den Präsentationsbildern oder so sieht, schon auch irgendwie eine Kante. Also das ist irgendwie für eine körperliche dritte Liga, gefällt mir das erstmal ganz gut. Aber ja, ich bin jetzt von der Spieleröffnung von Lorenz auch nicht so großer Fan gewesen. Bin ich echt gespannt, ob da vielleicht jemand nochmal ein Stück Qualität mitbringt.
Wobei ja von Scholz auch die Aussage war, dass er sich an die Körperlichkeit gewöhnen muss, weil nämlich also zweite holländische Liga, dass da dass das deutlich mehr technisch war. Und
in der Kreuzkin-Kampionendivise. In der Kreuzkin-Kampionendivise. Was das für Ligen sind, die man da lernt. Ich sag's dir, das ist der Wahnsinn.
Ja, die Namen von den Ligen, von denen die Transfers oder aus denen die Transfers kamen, sind schon interessant.
Das ist super. Da ja, du fickst gar nicht mehr durch, wer oder woher kommt. Das ist irre. Ja, aber Innenverteidiger würde ich erstmal sagen, also Torwart haben wir jetzt ja gerade einen Haken dran. An Innenverteidigung finde ich jetzt ehrlich gesagt auch erstmal stimmig bis hierhin. Ich beschwere mich ja auch gerne über Transfers, aber das klingt erstmal ganz gut. Was die Außenverteidigerposition angeht, wird es vielleicht so ein bisschen spannender, weil wenn ich mir das immer so richtig anschaue, haben wir keinen neuen Rechtsverteidiger dazugekommen. Was da trotzdem gleichzeitig passiert ist, wenn man sich das so angeschaut hat, ist, dass Kostli jetzt definitiv inzwischen nicht mehr Rechtsverteidiger ist, nachdem wir vor 5 Jahren also gesagt haben, naja, ist eher ein Schienenspieler. Wir sind inzwischen einfach mal, ja gut, wir spielen nicht Dreierkette, dann bist du halt jetzt Flügel. So, Kostli, viel Spaß da vorne. So, also Kostli ist jetzt Flügel, also wir haben eigentlich so ein bisschen Vakanz auf dem, was früher eigentlich unsere stärkste Position war. Aber erstmal rechts nichts gekommen. Linksverteidiger dafür, nachdem wir gefühlt alle abgegeben haben, die jemals bei uns Linksverteidiger gespielt haben.
Und aber das auch als Ausgangslage noch dazu gesagt, die Linksverteidigerposition in den letzten Jahren schon auch eine gewisse Baustelle war.
Ja, das ist noch vorne formuliert. Und um sich nochmal einzugestehen, was die Kaderplanung angeht, haben auch alle Linksverteidiger abgegeben, die es jemals gab. Und die Halblinksverteidiger, die auch aushilfsweise Linksverteidiger gespielt haben, auch abgegeben. Aber dafür haben wir ja jetzt Linus Rosenlöcher.
Und da muss man dazu sagen, steht nämlich extra bei Transfermarkt drin, der Vorname wird englisch ausgesprochen.
Linus Rosenlöcher, oh sorry.
Damit das werde ich nicht hinbekommen. Wir werden jetzt komplett international.
Ich hoffe, Italo hört zu und macht das richtig.
Also unangefochtener Stammspieler bei Aue 24, nur 3 Assists. Ist man ja inzwischen bei Außenverteidigern schon so ein bisschen, Mensch, das ist ja defensiver.
Aber also gut. Ich hatte den Kollegen ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr irgendwann mal in meinem Kicker-Manager-Team. Mhm. Muss sagen, also bei dem Transfer hatte ich gesagt, macht Sinn, guter Mann, solide, auch im Hinblick auf die anderen Transfers.
So bewerte ich auch immer, wenn ich immer hatte. Ich sag mal bei so Comunio-Spielern, früher Comunio, den hatte ich mal, der hat richtig Punkte gemacht, der ist gut.
Ja, das ist auch so. Ich darf das.
Dummerweise hatte ich bisher noch nicht Frederik Carlsen in Comunio.
Ruhe. Ja. Nee, aber ich habe den Transfer gelesen und gedacht,
ja,
macht Sinn, ist ein guter oder solider Drittligaspieler auch, der auch auf dem Niveau Dritte Liga einfach schon mal gewiesen hat, dass er da ja einfach solide performen kann. Und das ist, wenn du mir jetzt gesagt hättest, der ist auf dem Markt, dann hätte ich gesagt, bemühe dich um den, hol den.
Ja.
Finde ihn gut und ich glaube, er hat auch, was man jetzt so aus den Testspielen gehört hat, schon einen guten
Eindruck gelassen. Das war gut. Ne? Deswegen, da bin ich auch voll dabei. Da haben wir auch, das ist mal einer mit, also auch eben in derselben Liga, der sich halt schon bewiesen hat. Bei allen anderen ist es ja immer dieses, naja, wie du schon sagst, wie vergleichbar ist eine zweite holländische Liga mit uns? Aber das ist erstmal okay.
Ja, und vor allem gerade, wenn man dann also quasi auf die Stats schaut, also dann, also wie er sagt, absolute Stammspieler in einem guten Alter dafür, also mit 24 Jahren und dann auch, also wirklich sehr, sehr viele Minuten gespielt einfach, weil das, da kommen wir auch noch dazu, zu dem einen oder anderen. Also da, das ist ja auch so die Frage, oder, also wenn du darauf schaust, also wie konstant war der auch in seinen Minuten? Also das heißt, also war der dann irgendwie verletzungsfrei und so weiter, weil nämlich gerade dann, wenn man auf die Außenverteidiger kommt und gerade, also da, da wird es dann, also der ist schon der, der absolut gesetzte Spieler und dann wird es wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr dünn.
Ja.
Und
der das ist nicht auch ein Aspekt, ja. Ne? Aber jetzt kann man ja gleich mal eigentlich übergehen, ne? Ich meine, für den Torhüter und Innenverteidiger haben wir es ja eigentlich auch gemacht. Also jetzt auf Linksverteidiger haben wir jetzt quasi gerade Leines, Rosenlöcher und dann?
Irgendwie hieß es so ein bisschen, dass zu Not ja da auch Decker spielen kann.
Das mag ich ja auch schon wieder gar nicht.
Ja, ja, genau. Also diese Herangehensweise gefällt mir jetzt ehrlich gesagt
auch und nicht. Und Majoki, oder? Der kann auch irgendwie, ist Linksfuß und kann auch.
Ich glaube, Scholz ist auch Linksfuß, oder?
Achso, habe ich jetzt für beiden verwechselt, das kann auch sein. Ich habe sie nicht, ich habe nicht ihre kompletten Profile hier stehen.
Aber also Scholz ist halt jetzt, das ist natürlich jetzt sehr.
Ja, ja sorry,
sehr, das ist vollkommen recht. Bewertung auf Äußerlichkeiten, aber der ist jetzt für mich auch nicht unbedingt der, der Außenverteidiger. Ja, ich weiß nicht. Im Zweifel haben wir halt immer noch Deichmann. Aber, also, wenn man jetzt...
Deichmann.
Ich meine, man kann ja so transparent sein.
Wir haben jetzt kein Scheiß hier.
Wir haben jetzt hier wieder irgendwie meine Taktiktafel beschrieben mit den Namen. Und da ist jetzt, wenn man so einfach rein optisch draufschaut, die Linksverteidigerposition schon die, die vakanteste, oder?
Ja, ich meine, du hast den Namen, den ich das erste Mal bei diesem Testspiel im Aufstellungsbogen gelesen habe, drunter geschrieben mit, ich weiß nicht, wie man aussprechen soll, Rex Happy. Keine Ahnung, sorry, aber ich weiß nicht mal. Aber das ist also auch Jugendspieler, der als Ergänzungsspieler sicherlich dann irgendwo ist auch dann, wir hatten nicht nur bei den Testspielen dabei war, sondern grundsätzlich dann muss ja auch zur Verfügung stehen, du kannst nicht mit nur einem Linksverteidiger spielen. Oder wir holen halt natürlich jetzt noch irgendwie auf der Linksverteidigerposition jemanden, was wahrscheinlich nicht schlecht wäre nach historischen Erfahrungen.
Also meiner Erfahrung nach würde es mich jetzt auch nicht überraschen, dass wenn einfach der erste Vertreter für Rosenlöcher oder so dann ein Decker oder so wäre.
Oder Scholz.
Ja,
also dann rotieren wir in der Mitte.
Das halt so plant, ja.
Ja, okay. Ja, und rechts, also, sorry.
Klar, würde ja auch Sinn ergeben, also gerade wenn du dann sagst, also Linksverteidigerposition ist ja eh immer mit so eine, also überhaupt dann, also ein Markt oder gibt da keinen großen Markt meistens dafür und ansonsten sind die relativ teuer, also wenn sie richtig gute sind. Und dass du dann sagst, hey, du planst das so flexibel, du hast einen, der wirklich auch letzte Saison die ganzen Minuten gemacht hat. Und dass du dann sagst, im Zweifel kannst du da noch drauf den setzen aus dem Kader intern, das ergibt dann schon Sinn, gerade wenn du halt immer mit einem quasi engen Budget arbeiten musst einfach. Das ist nicht so, dass du sagst, klar wäre es noch besser, einen zweiten Linksverteidiger, der auch im Zweifel also ein Stammlinksverteidiger oder auf der Position gelernt ist. Aber ich glaube, unter den Aspekten,
das Regensburg, 87. Minute, gestrecktes Bein, 3 Spiele Sperre, Rosenlöcher raus, direkt mal wieder auf dem Transfermarkt, Paniktransfer. Ich erinnere euch dran. Ja, aber geil, wie kann ich für jede Position 13 Stammspieler kaufen, aber wir sind, glaube ich, so ein bisschen gebrandmarkt einfach durch die letzten Jahre und die Linksverteidigerposition. Sind uns einig, Rosenlöcher, guter Transfer, alles andere schauen wir mal, wie gut wir besetzt sind. Rechtsverteidiger, gerade schon mal gesagt, Kosti scheint ja irgendwie wirklich jetzt ganz nach vorne irgendwo eingeplant zu sein, wenn man das so sieht. Dann bleibt immer noch ein Deichmann, bei dem ich schon immer so ein bisschen Schnappatmung bekommen habe, wenn er irgendwo aushelfen musste rechts, deswegen bin ich auch noch nicht überzeugt. Und du hast ja richtig einen Matthew Hoppe, der ja bisher noch keine Rolle spielte durch Verletzungen und Co. Keine Ahnung, für mich ist immer noch ein total unbeschriebenes Blatt.
Ja, klar, für jeden. Ich möchte auch dazu sagen, dass er Mattis heißt.
Oh, scheiße. Er war Matthew.
Aber also soweit ich das auch aus dem Verein höre, ist, glaube ich, die interne Meinung sehr, sehr hoch. Ja, werden wir sehen. Also ich, wie gesagt, die Testspiele nicht gesehen und da ich ihn letztes Jahr auch nicht gesehen habe, ist es halt wirklich eine absolute Wundertüte. Aber macht jetzt aus den Testspielen schon so den Eindruck, dass er auf rechts erstmal der gesetzte oder der startende Spieler wäre, ja?
Wer zur Hölle war Matthew?
Der Lechi. Hat doch mal bei Schalke gespielt, oder? Matthew Hoppe oder irgend sowas.
Keine Ahnung. Okay, Linus hat mich aber immer so kurz gebracht. Ja gut, also Rechtsverteidiger heißt, wir haben jetzt, also wir setzen dann wohl sehr stark auf Hoppe und Deichmann ist Backup.
Ja, und zu Not kannst du ja immer noch einen Kostli dann irgendwie wahrscheinlich dann doch wieder auf der Position spielen.
Nee, das geht nicht mehr.
Das Vertrag nicht so geregelt.
Genau, den Chip haben die ausgebaut aus seinem Kopf, das funktioniert jetzt nicht mehr.
Der ist jetzt einmal nach vorne orientiert, ja. Dann Rückwärtsgang gibt's nicht.
Ja. Nee, das ist ja okay, das ist also vollkommen fair.
Dann habe ich noch Albtraum mit Kostli als Linksverteidiger im Turbo-Pokal gegen Würzburg. Aber naja.
Also grundsätzlich Außenverteidiger, würde ich mal sagen, habe ich gerade noch mehr Fragezeichen oder mulmiges Gefühl als bei Innenverteidiger und Torhüter. Aber vielleicht ist es wirklich einfach nur aus dem Bias des letzten Jahres.
Schauen wir mal.
Dann gehen wir mal ein Stück weiter vor. Also jetzt muss ich mal, ich gucke mal in beide Richtungen. Also ich glaube, wir haben jetzt irgendwie auf der wirklichen Sechser-Position nichts gemacht. Also nichts geholt, oder? Sehe ich richtig. Und wir haben jetzt dafür, ja, Fröde haben wir ja eh. Besuchskopf war ja immer so die Frage, wie, wo steht er eigentlich neben Fröde, vor Fröde? Blatt hat sich eingespielt letztes Jahr. Und dann kommen wir zu der letzte auf der Liste stand, ist der, den Martin letztes Jahr quasi eigentlich schon den Ballon d'Or verliehen hatte. Möchtest du deine Einschätzung selber zu Gül geben?
Also, ja, also ist halt, glaube ich, letztes Jahr auch einer der Spieler gewesen, die so reinschnuppern durften, eher im zweiten Halbjahr, weil er vielleicht auch, ja, von der Körperlichkeit noch nicht jemand ist, der sofort von Jugend in Profifußball dritte Liga reingeschmissen werden konnte, sondern erstmal halt irgendwie auch ein halbes Jahr in der Bayernliga spielen musste und jetzt dann gegen Ende mehr Spielzeiten bekommen hat. Ich glaube auch mal gestartet ist und so. Also ich halte von ihm, und ich bin grundsätzlich natürlich auch irgendwie ein Fan von technisch gut ausgebildeten, ja, Spielern im zentralen Mittelfeld, defensiven Mittelfeld. Deswegen ist er mir schon früh auch irgendwie als Kapitän in der, ich glaube, U17 und U19 aufgefallen. Ich halte unglaublich viel von ihm. Ich weiß nicht, ob, so wie Sabrina jetzt, glaube ich, auch spielen lassen will, das ist eher so gefühlt nur eine 6. Ist das so ein 4-1-4-1, 4-3-3, wie auch immer. Da ist halt die Frage, dann ist er wirklich der alleinige Sechser oder ist das da in der dritten Liga vielleicht der spielstarke Spieler dann doch eher einer der Offensiveren und Brass hat als Sechser irgendwie den klassischen Abräumer. Das weiß ich nicht, ob er das wirklich ist, aber er haut sich voll rein. Aber er ist halt, glaube ich, einfach von der physischen Seite vielleicht eher einer, der neben einem Fröde dann besser spielt.
Aber das ist für mich auch total offen. Also ist eher der defensive Mittelfeldspieler als offensiv? Also ich weiß es wirklich immer nicht, deswegen frage ich so gut.
Gefühlt, ja. Also jetzt auch irgendwie, glaube ich, im zum Beispiel Vergleich mit irgendwie Hengmit oder so, der auch hier am Toto-Pokal gespielt hat, sogar getroffen hat. Ich glaube, der ist auf jeden Fall offensiver einzuschätzen, auch Berker Öztürk. Hätte ich jetzt Gül eher ein bisschen defensiver gesehen. Andererseits hat Gül jetzt auch gegen Heidenheim getroffen. Glaube ich, sehr, sehr schwammig jetzt da irgendwie klare Unterscheidung zwischen der 6 und der 8 oder so irgendwie zu treffen, außer für Fröde. Ich glaube, da ist es relativ klar.
Ist der nicht technische Spielaufbau, man sitzt?
Ich meine, du hast mich jetzt so irgendwie in eine Gül-Lobpreisung irgendwie getrieben, aber also ich bin ehrlich gesagt auch ein großer Fan von Max Blatt, also den ich da, der ja auch schon früher sozusagen in die erste irgendwie reinschnuppern durfte, auch letztes Jahr schon eine überproportional zur Erwartung stehende Rolle gespielt hat. Auch da bin ich echt gespannt, ob er vielleicht den nächsten Schritt geht und sogar irgendwie eine Konkurrenz zu Fröde irgendwie werden könnte.
Mhm. Ja, also hat er viel Spielzeit schon gehabt. Oder mal wieder.
War halt jetzt leider irgendwie im Trainingslager krank, das ist natürlich irgendwie in der Saisonvorbereitung auch nicht der Hit. Hat, glaube ich, auch gestern nicht gespielt. Bisschen schade.
Okay. Ja, da rücken wir einmal so einen Ticken vor, oder? Also, wenn wir jetzt nichts gemacht haben. Zentrales Mittelfeld, dann irgendwie Achter, so nominellen Zehner haben wir, glaube ich, gar nicht. Haben wir ja nie. Ach, da haben wir dafür mehr gemacht. Also gerade schon mal gesagt, es rückt wahrscheinlich dann Berker Öztürk tiefer dann auch noch in den Kader. Und zusätzlich haben wir uns auch ein bisschen umgeschaut am Transfermarkt. Mit einmal endlich mal ein Däne. Also irgendwie haben wir uns ja bisher noch so so weit irgendwie an den Dänen vorbeigeschlichen. Aber es wird so kompliziert. Also ich kannte ja schon, sorry, ich konnte ja schon Deichmann und Kovac schon nicht
auseinanderhalten. Gut, aber das, also, sorry, aber das muss man nochmal sagen, das ist wirklich nicht so schwierig.
Ich konnte ja Deichmann und Kovac schon auseinanderhalten. Wir müssen gar nicht hinterfragen, warum. Aber dass wir jetzt Frederik Dahlsen und Frederik Christensen haben und dass dann auch einen Frederik Christensen bei Osnabrück gibt und die auch noch irgendwie alle verwandt sind, ist es irgendwie nicht so easy.
Ich meine, die große Frage ist ja, ist überhaupt noch jemand in Dänemark oder sind die alle hier?
Also ja, Ivo scheinbar, ja, weiter zu suchen, aber alle anderen sind da. So, Dänemark, klar, Nachbarland, alles okay, aber das ist jetzt doch trotzdem ein paar Kilometer bis zu uns. Egal, der ist auf jeden Fall der Erste, den wir uns da irgendwie geschnappt haben. Wie viel wisst ihr über die Saison vom IF Silkeborg? Und ist euch Frederik Karlsson schon einmal bei Comunio begegnet?
Ich meine, du hast die ganzen Stats aufgeschrieben. Rapp er doch mal runter.
Ich habe die Stats aufgeschrieben. Ich kann dir sagen, dass er letztes Jahr einfach keine Rolle gespielt hat. Und dass er sich wohl den Fuß gebrochen hat. Und ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, seit wann er wieder fit ist. So richtig kann ich es ja nicht sagen. Also es ist jetzt keiner, der irgendwo als Stammspieler letztes Jahr die Liga dominiert hat bei Siegburg. Ansonsten bin ich leider da relativ... Weil ich nicht wusste, was du übersetzt, es klappt nicht.
Spielt ingen Rolle.
Ah, keine Rolle gespielt, habe ich nur
gerade. Achso, keine Rolle gespielt. Das war Finnisch.
Das war Dänisch.
Das war Dänisch. Finnisch kommt noch nicht. Finnisch war vorher schon mit Mayuki. Shit, das haben wir nicht gemacht. Naja, okay. Frederik Dahlsen. Wir sind die schlechteste Seite mit der Maus aller Zeiten. Wobei die Maus ja noch nach Dänemark fahren kann nachher. Egal, Insider. Ja gut, deswegen, keine Ahnung. Also es ist jetzt, ihr merkt ja, dass wir bei vielen Spielern jetzt nicht so unbedingt die Lebensgeschichte kennen. Bei ihm sprechen jetzt auch die Stats nicht. Ein riesen Vorschusslorbeeren, aber auch damals 23 unbeschrieben. Nein, hat keine Ahnung, was er gekostet hat. Angeblich gab es eine Transfersumme, über die aber dann halt stillschweigen einmal wurde. Deswegen für mich total Fragezeichen.
Also ich habe irgendwie so ein YouTube-Video gesehen, weil es ja immer auch schon eine gute Ausgangslage.
Da hat er 5 Übersteiger gemacht.
Nee, aber also auch so wie die Ankündigung war, dass er irgendwie so als Box-to-Box-Spieler angepriesen wurde und so. Ich glaube, es ist schon ein Spielertyp, der mir persönlich ganz gut gefällt. Also auch so ein, ja, so ein Typ Max Thalhammer oder so. Marco verdreht gleich die Augen, aber ich bin eigentlich schon Fan davon, auch Kayo, einfach die halt den Ball durchs Mittelfeld mal treiben können und Meter machen und aber
nee, glaube ich Kayo auch ist nur 150.000
einen Pass oder einen Schnittstellenpass irgendwie spielen können. Also grundsätzlich finde ich so einen Spielertyp im Kader zu haben ganz gut.
Wenn er so ist, nehme ich ihn.
Ja, aber ist halt die große Frage ist halt wirklich, kann er auf dem Level dritte Liga, also kann halt, ist er da Stammspielerkandidat, ist er da ein Ergänzungsspieler?
Ich meine, das ist halt, also was man dann sagen muss, also das ist so ein bisschen da, jetzt kommen wir bei den Offensiven, da stellen sich auf jeden Fall mehrere Fragen und dass sich da auch bei den, also Transfers so musste da ableiten lässt, dass du sagst, also du verpflichtest junge Spieler, die dann aufgrund von der ein oder anderen Verletzung oder weil sie sich einfach, also vielleicht in der ersten Liga nicht durchgesetzt haben, dass du dann da die verpflichtest und sagst, hey, du bietest eine Möglichkeit, dritte Liga. Und dann sind aber auch viele Unwägbarkeiten damit verbunden. Also A, also wie du gesagt hast, mit halt Fußbruch, also wie stabil ist der dann auch? Also wie verletzungsanfällig oder wie konstant kann der überhaupt auf die Minuten kommen? Und dann, also das ist, also wie ihr schon abgeleitet habt, einfach, also überhaupt nicht, also absehbar, also keiner von uns, er verfolgt jetzt tiefer die erste dänische Liga und dann ist auch nicht klar, hey, wie stark ist denn einfach Silkeborg, dass du sagst, hier, also ist das eine sofortige Verstärkung, von dem du dann also irgendwie ein Stammspielerpotenzial erwarten darfst und musst, ich glaube hier nicht. Andererseits, und das ist ja auch so ein bisschen durchgeklungen, dass die Transferstrategie jetzt anders ist, aufgrund natürlich der Budgetkürzungen und natürlich, das muss man schon ja in der Vergangenheit sagen, dass der ein oder andere Transfer aus dem Norden dann auch einfach gut funktioniert hat.
Ja, das war, wer ist der denn? Nicht der Ivo, ja. Ich kann nicht mal so einen Namen. Beiersdorfer, sorry.
Ich dachte, du meinst, das ist die Spieler, oder?
In diesem Interview, das fand ich irgendwie so irgendwie cringe, diese Dänemark-Transfer-Philosophie da irgendwie gerechtfertigt hat mit dem, ja, die sind irgendwie, haben eine Lernbereitschaft und Einsatzwille und sind günstig.
Ja, das kam mir auch so vor, wie der Däne an sich ist sehr begeisterungsfähig.
Der Däne an sich ist
vielleicht eine große Schublade, aber...
Ist groß, gut gebaut, hat blonde Haare und so weiter. Aber solange es funktioniert, ist es okay für mich.
Das heißt, also ich glaube einfach, wir haben nur noch einen Scout und der fährt halt da oben rum.
So. Oder wenn er in andere Länder schicken würde, würde das Reisekosten verursachen, das geht einfach nicht. Deswegen, der muss da oben
rum. Einmal da hochgefahren.
Einmal hoch, das ist groß. Wisst ihr, wie groß diese Länder sind da oben? Also das ist ja auch nicht nur Dänemark. Das ist ja auch, wir haben ja auch noch einen...
Aber auch keine Navi-Lizenz. Findet einfach nicht mehr raus.
Das ist Wahnsinn. Das ist ein großes Land, die Fjorde dann da oben in Norwegen. Weißt du, wie lange du da fährst? Das ist irre. Deswegen vollkommen okay, dass wir nur uns da bedienen. Oder eben bei Regionalliga-Stürmern, die es tot werden. Aber vielleicht, um dann weiterzugehen, in genau dieser Transferstrategie, die du ja gerade schon beschrieben hast, mit Dennis Kajin, eben auch ja so ein junger Spieler, der jetzt aber irgendwo in den oberen Ligen sich jetzt nicht so unglaublich viel Spielzeit besorgen konnte. Rapid Wien nicht viel Spielzeit gehabt letztes Jahr und war dann, wie es richtig gesagt, in der Winterleihe zu Willem ausgeliehen. Willem. Und auch da nicht sonderlich viel Spielzeit bekommen. Aber passt ja dann genau eben dieses Ding. Also du sagst, naja, komm, dann komm zu uns, beweis dich, wenn du den Ball triffst, dann können wir dich in einem Jahr für 100.000 Euro wieder weiterverkaufen. Haben keinen Cent Gewinn gemacht, aber du warst zumindest hier.
In die zweite spanische Liga dann.
Genau, zweite spanische wäre ja noch gut. Das ist nächstes Jahr so eine dritte polnische oder sowas. Ich will den nächsten Schritt machen. Bei international spielen. Sorry. Aber kein Potenzialtransfer, oder? Also es ist durchaus was.
Ja, also machbar. 21 Jahre, glaube ich, ist schon ein interessanter Spielertyp, auch wenn du sagst, der kommt von der Klasse Rapid und Willem II, ist schon einfach mal was, wo du sagst, okay, der hat schon mal auf größerer Bühne funktioniert und oder nicht funktioniert, aber probiert.
Mittrainiert.
Ja, und hat da zwar nicht funktioniert, aber ist jetzt schon ein Level, das ihm ja ursprünglich mal zugetraut wurde, dass es in der dritten Liga klappen kann, aber er kommt jetzt nicht mit einer unglaublichen Selbstvertrauen, dass er irgendwie das letzte Jahr irgendwie mega performt hat und irgendwie das absolute Formhoch hat, sondern...
Ich glaube aber, da musst du auch sagen, also der ist 21, also da ist ja schon noch, also dass du Entwicklungspotenzial hast und dass das, also wie du sagst, also dann, also Rapid Wien und dann Willem II, da hast du dann auf jeden Fall, also kam der auf Minuten und es ist jetzt auch nicht so, dass er nur zweimal eingewechselt wurde, sondern er hat jeweils 9 Spiele. Natürlich, also die Minuten an sich sind nicht hoch, also da sage ich, hey, das ist einfach so ein Transfer, also wo auf jeden Fall aufschlüssig ist, weil klar ist, hätte sich der nur im Ansatz durchgesetzt, da, bei denen, dann hättest du da auch keine Chance gehabt.
Die Frage ist halt eher, warum Rapid Wien ihn dann nicht nochmal verleiht.
Klar.
Na, das ist nämlich, das würde sich noch mehr irgendwie decken, dann sagst du, wir verleiht ihn jetzt halt Rapid Wien nochmal in die dritte deutsche Liga, schau doch, wie es läuft. Aber grundsätzlich, also das Einzige, was mir an dem Transfer stört, ist halt, du gibst Kanuric in die zweite portugiesische Liga ab und holst dir eine Wundertüte aus Österreich. Also aus der österreichischen Liga. Mhm.
Aber so von der Kaderposition her ist es gefühlt schon so, dass man Kanuric durch Kajin ersetzt hat. Also so einmal spielen gesehen zu haben, fühlt sich so an, als wäre das der neue Kanuric.
Ja. Und dafür gibt es halt einen Spieler, von dem gesagt, was er kann, wie viel Potenzial er hat, dann für unbestimmtes Geld, was sicherlich nicht sonderlich hoch war aus der zweiten portugiesischen Liga, zum nächsten großen Karriereschritt ab. Ich glaube, das ist also neben Caio ist das am meisten abfuckt. Dieses, wir geben Kanuric in die zweite portugiesische Liga und holen dafür irgendwie. Naja. Haben wir noch was zum Mittelfeld hinzuzufügen, bevor ich kotze? Also nicht kotze wegen dem Rest, sondern wegen dem, wo ich mich mal aufrege.
Für mich ist das halt irgendwie so, glaube ich, eigentlich der Spielfeldbereich, der für mich am noch unklarsten ist, wer da wirklich, sagen wir mal, die zwei bisschen offensiveren Positionen dann besetzt. Also es hat jetzt in den Testspielen so ein bisschen den Anschein gemacht, dass wir da irgendwie erstmal Besuchskopf und Kajin dann irgendwie starten. Natürlich auch dem geschuldet, dass jetzt Carlsen gerade erst dazugekommen ist. Ja, und das ist dann wirklich eine Wundertüte, auch welche Rolle dann zum Beispiel Berke Öztürk oder so da spielt, ob Gül irgendwie da reingeschmissen wird.
Ja.
Ja, also, und das ist auch ganz schwer einfach zu bewerten, ob das jetzt, also wie das auch im Drittliga-Vergleich jetzt auf der Position einzuschätzen ist.
Ja. Ja, überhaupt musst du ja sagen, also ein Großteil einfach in der Offensive, da hast du überhaupt keine Struktur mehr. Also wo du sagst, das sind alles neue Spieler fast. Und dann also auch, wie das in dem 4-3-3 bzw. 4-1-4-1 aussehen wird, das muss man auch erstmal schauen. Also da stellen sich einfach noch einige Fragezeichen.
Ja. Aber wir planen ja anscheinend dann wirklich mal mit Außenspielern, also ob es jetzt 4-1-4-1 ist oder 4-3-3. Mit einem Kostli ja dann irgendwo rechts. Links wird es spannender, würde ich sagen. Also wir haben noch Christensen. Wir haben ja noch einen Christensen, das ist ja schön. Gustav, oder? Ja, sorry, das ist
mir, ich meine auch,
kommt nicht mehr klar.
Ich meine auch rechts. Also natürlich, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, also Kostli kennt man und ist mehrere Jahre hier, aber ich bin auch sehr gespannt, wie der dann quasi wirklich als Außenstürmer funktionieren wird.
Hat er das ist dann schon gespielt letztes
Jahr. Ja klar, aber das dann auf Dauer, weil es schon noch was anderes quasi mit einem Schienenspieler oder mit einem Außenverteidiger mit der Offensivdrang, als dass du halt wirklich quasi, also Flügelspiele dann einfach sehr, sehr hoch schon stehst und dann wirklich im letzten Drittel halt da quasi für Aktionen sorgen musst und nicht quasi aus der Tiefe kommen. Also das ist schon nochmal eine andere Position und ich bin auch gespannt, wie das dann funktionieren wird.
Ich meine, die gefährlichen Situationen waren ja immer parallel zum 16er, also entweder parallel zum 16er oder auch parallel von Grundlinie. Also von dem her ist es schon, glaub, wenn da Gefahr aufgetaucht ist, dann sowieso ja meistens dadurch. Vielleicht wird es weniger flanken. Aber ich bin da positiv eigentlich, weil ich hatte irgendwie eher im letzten Jahr das Gefühl, dass die Rückwärtsbewegung bei Kostli eingeschlafen ist, als dass der Vorwärtsdrang eingeschlafen ist.
Ja.
Nee, das ist schon vollkommen okay und irgendwie naheliegend. Christensen links.
Also du musst Gustav dazu sagen.
Gustav Christensen auf links.
Ich weiß ja nicht, ob der auf links oder rechts spielt.
Ja, keine Ahnung, wo auch immer. Also Gustav Christensen, irgendwie noch so ein Ding, da haben wir ja noch diskutiert, irgendwie weißt du noch, willst du den behalten oder nicht. Und dann hat er irgendwie 3 Fehler danach gemacht. Ich weiß, also das ist ja auch sehr unbeschrieben, glaube ich, alles.
Ja, absolut. Also hätte man jetzt Christensen da, wie es hier bei uns auf der Taktiktafel steht, irgendwie oben geschrieben als erste Wahl, wäre ich, glaube ich, ein bisschen skeptisch gewesen, zu sagen, boah, das war mir jetzt im letzten halben Jahr auch wirklich zu wenig, um zu sagen, das ist jetzt hier einer für die erste Elf. Ich glaube, dass jetzt, um den nächsten Namen irgendwie ins Spiel zu bringen, mit Jan Sturm, da schon ein guter Transfer auf der Position gekommen ist, der, ja, wahrscheinlich sogar der Königstransfer. Ja, es ist eine Laie, also wir müssen jetzt auch nicht übertreiben, aber also von der Qualität her, vielleicht einer der.
Also ist alles schwer einzuwerten. Ob es eine Kaufoption gibt? Ist das offiziell irgendwie?
Also es war nirgendwo zu lesen und ich habe das Gefühl, das ist einfach eine Laie ohne.
Ja, also andere verleihen ihre Potenzialspieler nicht für 150.000 Euro Kaufoption. Ach so.
Ja, ich wusste auch nicht, dass es geht, aber scheinbar geht das wohl.
Ach so. Ja. Shit. Das hätte im Ivo meiner sein sollen.
Fuck.
Naja. Ja, aber ich bin da voll bei dir. Also erstens, wir sind ja jetzt ein bisschen zwiegespalten nach, wir holen uns Regionalligaspieler, die oft das Tor treffen. Bei Mauser hat das hervorragend funktioniert. Bei Heike. So viele Leute gehen und kommen, es ist einfach zu viel Leute. Bei Heike hat das ja hervorragend gar nicht funktioniert. Und ich habe aber schon jetzt vor so richtig drüber geredet, ehrlich gesagt, über Heike. Da habe ich jetzt noch irgendwie gedacht, na du, jetzt geht Castro und jetzt geht der Gröning. Jetzt ist vielleicht die Heike Breakthrough Season und dann geht er zu Duisburg, oder? Duisburg?
Ja.
Das ist auch irgendwie irre. Aber vielleicht ist jetzt dann jeder zweite Regionalliga-Stürmer, der relativ viel trifft, dann der richtige für uns. Aber ich glaube auch, als ich das so gelesen habe, oh, der Sturm kommt, Mensch, das könnte was werden. Und dann guckst du da so die Stats an, ist ja auch 15 Buden, 8 Vorlagen. Klar, ja, das ist immer Regionalliga und es ist eine andere Flughöhe. Der ist auch jung mit 20, aber klingt erstmal nach einem guten Leihgeschäft zumindest.
Ja, zumal ja auch irgendwie, glaube ich, spekuliert worden war, dass er in die zweite Liga ausgeliehen werden soll, irgendwie zu Holstein Kiel oder sowas.
Hm.
Das ist, glaube ich, dann schon was, wo man sich auf die Fahnen schreiben kann. Das ist für diese Saison eine gute Verpflichtung. Vielleicht sogar, das ist jetzt irgendwie auch wieder spekulativ oder so, aber eine sogar, die dir diese Saison mehr weiterhilft als Dennis Zeidler sogar vielleicht.
Ist wahrscheinlich so, ja. Also er ist da auf jeden Fall schon, also wie gesagt, von der Konstanz und vom Alter auch einen Schritt weiter. Und also da sagt es auch, also auf jeden Fall, er gibt es Sinn, ich meine, Freiburg ja auch eher bekannt für eine gute Jugend. Aber natürlich, da ist die einzige Sache, wo ich sage, also es ist nach allem, was man jetzt von außen sieht, davon auszugehen, dass das ohne Kaufoption ist und dass das halt klar ist, dass du, wenn du diesen Spieler dann im Zweifel weiterentwickelst, beziehungsweise er sich bei dir zeigt, du eben dann auch nicht finanziell profitieren wirst.
Ja, gut, aber ja, klar. Am Ende, wenn er uns jetzt ein Jahr viel weiterhilft und dann ist es so, dann bin ich auch zufrieden.
Ja, klar. Also ist dann natürlich auch, kommen wir ja dann später noch drauf, die Frage, worum geht es eigentlich diese Saison?
Und es zeigt
eben daran muss man dann auch irgendwie ablesen, ist es jetzt quasi gut, wenn du einen Spieler hast, der halt ja nicht voll ausgebildet, weil der erst 20 ist, aber trotzdem einer der Besseren wahrscheinlich in deinem Kader, dass er hier eine tragende Rolle übernehmen kann und dann aber nach einem Jahr sicher weg ist. Ist das dann gut oder schlecht? Wir werden
sehen. Es zeigt ihm einfach auch die neue Realität und was du ja schon bei ihm also erwarten kannst und darfst. Ich meine, ich glaube, der hat auch schon das Jahr Drittliga-Einsätze gehabt. Also dass das jetzt für ihn keine große Umstellung ist von den Ligen oder von der Spielweise oder sowas. Also dass der sofort auch funktionieren kann und wird normalerweise.
Ja, gut, das muss ja ein Spieler so leisten für die Position. Und wenn du unseren Kader anschaust, eine Position, in der du es brauchst, dann wäre es fatal, wenn der auch noch ein halbes Jahr erstmal Anlauf braucht. Deswegen.
Ja klar, aber
muss funktionieren jetzt quasi für uns.
Ja klar, aber gerade bei den anderen, da haben wir ja gesagt, bei den ausländischen Ligen und den Neuzugängen, da haben wir ja gesagt, und gerade dann noch irgendwie, hast im Zweifel die letzte Saison also nicht viel gespielt, da stellen sich dann schon auf jeden Fall einige Fragen. Und ja. Das deutet sich jetzt bei ihm nicht an.
Gute Überleitung, einige Fragen. Also wir haben ja auch nicht nur unseren kompletten Sturm gehen lassen. Bei manchen Leuten war es irgendwie länger klar, aber also, keine Ahnung, das ist halt wirklich, also das am Ende Heike, Burkowski, Testrot, Gröning, Zeitler, einfach jeder, der irgendwie mal den gegnerischen 16er betritt, weg ist, da bin ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet.
Entsprechend haben wir doch in der Saison Abschluss vorhin noch gesagt, ja, vielleicht Heike nächste Saison
und ja, Breakthrough-Season.
Und ja.
Ja, nicht bei uns. Ja, alles weg, alles neu. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen, weil irgendwie jedes für sich ist eine Geschichte, finde ich. Aber fangen wir doch einfach mit dem Local Hero an. Weil ich glaube, das war so ein Transfer, da wäre, wir wollen nämlich verarschen jetzt. Also, dass Julian Bügel zum FC Ingolstadt zurückkehrt. Also, da habe ich wirklich so viel Kopfschütteln noch nie bei irgendeinem Transfer.
Also, ich war im Urlaub, als diese Meldung kam und musste wirklich kurz aufs Datum schauen, ob nicht erst April ist. Also, weil ich habe es auch nicht kommen sehen.
Ja, woher auch? Ja. Und warum auch?
Ja gut, wenn es danach ginge, dann gibt es für die meisten Transfers.
Also ich meine, ja gut, aber es ist ja der einzige Transfer, den du schon mal vorher gehört hast.
Aber ich muss halt sagen, ich glaube, das spiegelt irgendwie am besten wieder, was wir jetzt für einen Rückschritt in unserem eigenen Anspruch machen. Kugel hast du aussortiert, weil du sagst, ja okay, das ist es nicht. Und da Unterhaching gegeben, weil Unterhaching hat dann eine Hinserie gespielt, die ordentlich war, eine Rückserie jetzt nicht mehr viel gemacht. Und jetzt gibst du alle deine Stürmer ab und holst dir als erstes Julian Kügel zurück.
Ja, also es ist so, auch da wieder, wenn wir wieder über einfach nur die Fans sprechen, ich weiß, dass wahrscheinlich Verantwortliche eine andere Sicht darauf haben, aber du bist in der Phase, wo du nur Spieler abgibst. Jeden Tag kommt irgendwie eine Abgangsmeldung rein. Alle Spieler gehen irgendwie. Und dann kommt eben Julian Kügel. Der, und die Story muss man sich ja nochmal vor Augen halten, irgendwie, klar, hier aus der Region kommt, irgendwie bei Eichstätt, irgendwie halt Regionalliga gespielt hat, dann für die zweite Mannschaft in der Bayernliga geholt wurde, irgendwie auch wieder durch eine Verletzungsmisere, dies, das, Kader auffüllen, irgendwie mal in die Profimannschaft vom FC Ingolstadt gestolpert ist, da klassisch FC Ingolstadt auch in der Vorbereitung gut getroffen hat, einen Profivertrag bekommen hat, und dann halt sich herausgestellt hat, ja, so gut ist er jetzt auch nicht. Hat dann irgendwie zwei Tore gemacht, glaube ich, in der dritten Liga.
Derby zurückgezogen.
Markus' Lieblingsaktion. Und dann halt, ich glaube, nach dem Jahr, also war ja nur ein Jahr hier, oder?
Ja, keine Ahnung.
Der war halt an Unterhaching abgegeben wurde und wo auch jeder gesagt hat, ja, mein da Gott, passt er irgendwie
auch. Die steigen eh ab, da kann er hingehen.
Also für mich ist er einfach der klassische Regionalligaspieler und jetzt ist er mit seinem Verein auch in die Regionalliga abgestiegen. Match made in heaven. Und jetzt taucht er hier wieder auf.
Statt dass er so Eichstätt zurückgeht.
Und ich finde halt, also gerade die zeitliche Komponente dieses Transfers auch so passend zu diesem Keitel-Transfer, wo du sagst, ah ja, wir haben eine Identifikationsfigur verloren, komm, lass den Kügel holen, der kommt ja aus der Region.
Ja, und das halt so in dem Statement auch noch so reinzuschreiben, ja, genau. So nach dem Motto, oh, hier, Kind der Region am Arsch, ja, weißt du, nur weil der dreimal unsere Schuhe angehabt hat. Mir doch egal, ob der in Föhring geboren ist. Marius Wörl ist in Wolzach geboren, trotzdem haben wir den nicht geholt.
Es gibt halt für mich irgendwie so drei Kriterien, wie du sagst, du bist Identifikationsfigur. Einmal, weil du halt einfach hier außerordentlich gute Leistungen gemacht hast, keine Ahnung, Pascal Groß oder was auch immer. Dann, weil du einfach lange Jahre irgendwie Stammspieler bist. Oder drittens, weil du irgendwie einfach ja, einen besonders engen Kontakt mit den Fans hast.
Ja, oder wie du, weil du Kanuchin bist und den Verein einfach im Herzen trägst.
Ja, genau. Und dann war aber die Sonne so überzeugend.
Ja. Da ist einfach die Chance, die Tür in die portugiesische zweite Liga, die geht nur einmal im Leben auf. Ja. Da musst du halt auch, wenn du so verankert bist wie Kanuch, egal, wie generell im Tritt. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich sehe keinen einzigen Haken irgendwie an diesem Kügelding. Ja.
Es ist halt immer schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn der Verein entscheiden muss, wer jetzt eine Identifikationsfigur ist. weil, also offensichtlich geht halt da die Einschätzung so ein bisschen auseinander. Ich meine, ich finde die Story ja immer noch ganz lustig mit dem, dass der irgendwie da mit 28 noch in den Profivertrag reingestolpert. Keine Ahnung, ob der 28 ist, aber doch, 28. Ja, jetzt also war es damals 26. Naja, also
reingestolpert.
So, das ist ja ganz, alles ganz nett. Und natürlich kommt der auch ein Stück weit aus der Region, aber irgendwie auch jeden, ich kenne den nicht persönlich, aber jeden, den ich irgendwie kenne, der ihn persönlich kennt, sagt, ja, schon auch irgendwie ein ganz arroganter Wichser. Also, und halt in der Kombination mit, du gibst alle Stürme ab und dann den ersten, den du präsentierst, ist der Kügel.
Ich finde es so geil, wie du die ganze Zeit versucht hast, das so seriös herzuleiten, diesen Transfer. Und dann am Ende sagst du, ich kenne ihn nicht, aber irgendwie sage ich, alle, das sind so arroganter
Wichser. Vielleicht müssen wir da ein bisschen schneiden. Naja. das bleibt so drin. Aber gefühlt ist er jetzt eher einer, der jetzt nicht für Stammspiele eingeplant ist, sondern hier ja für die letzten Minuten, keine Ahnung, ich glaube schon, dass er auch irgendwie ein guter Pressing-Spieler sein kann. Aber ich bleibe dabei, er ist für mich eigentlich eher in der Regionalliga besser aufgehoben. Und das verdeutlicht schon ganz gut, wohin wir uns entwickelt haben. Und für mich ist er keine Identifikationsfigur. Für viele, die ich kenne, ist er keine Identifikationsfigur.
Woher auch?
Wenn der Verein meint, er ist es, dann haben wir halt da irgendwie so ein bisschen eine Abweichung und ich weiß nicht, für wen die Identifikationsfigur
ist. Da kann ich mich auch mit Kai Eisele jetzt identifizieren. Der war ja quasi vor In- und Haching, das ist auch Oberbayern. Das ist auch nah. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, wir sind uns einig.
Leicht ist einfach
komisch an uns wäre.
Dass man einfach immer Doppeltransfers machen muss. Das heißt,
ja, auf der Ausgangsseite nach. Ihr wollt den Eisel, dann müssen wir die Kügel auch mitnehmen. Ja,
genau.
Bukowski und Heike gibt es auch nur Doppelpark. Alles nur Doppelpark-Transfer dieses Jahr. Ja, okay, also mal um langes hin und her zu reden, einen Haken zu machen. Wir finden es gefährlich mit dieser Identifikationsfigur, die keine ist. Vielleicht lehrt er uns alle eines Besseren am Ende des Jahres eine Identifikationsfigur, aber irgendwie ist es gerade erstmal komisch.
Also auf jeden Fall hier. Er verteilt die Rollen. Normalerweise ist doch Marco eher für die Nummer 1 zuständig.
Ja. Und das, obwohl er am ersten Spieltag ja nochmal in Derby eine Chance hat. Schauen wir mal. Jetzt müsste ich mich danach aufregen, wenn er wieder zurückzieht. So, jetzt haben wir lange geredet. Ich habe noch gesagt, jeder einzelne ist eine Story. Und dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit Frederik Christensen.
Sehr gut,
Marco. Ja?
Sehr
gut. Nicht zu verwechseln mit Frederik Carlsen oder mit Gustav Christensen. Die armen Magenta kriegen die Vorkommen unter Tor. Das wird so schief gehen. Frederik Christensen. So, letztes Jahr noch erste norwegische Liga bei Tromsø.
Ich möchte auch noch kurz dazu sagen, wir haben Frederik Christensen und Frederik Carlsen. Also Marco, ich weiß nicht, was da
drin ist. Man kann sie eigentlich gar nicht mehr wechseln, weil sie heißen komplett anders.
Ja, genau.
Ja. Lass mich, werden die Christensens gleich geschrieben? Ja, okay, da wenigstens.
Vielleicht einfach dann Freddy.
Freddy, der Krüger. Ich hoffe, er wird keinen Hart drauf. So, Tromsø. Keine wirklich, also nicht viel Einsatzzeit irgendwie bei Tromsø. Wir kommen wieder genau zu diesem Transferspektrum, das du vorher angesprochen hast, Wiener. Also bei einer Erstligamannschaft jetzt nicht viel Einsatzzeit gehabt. war davor noch, und das war total verwirrend, ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben jetzt ewig gebraucht, um es zu dechiffrieren, war letztes Jahr noch bei Tromsø in der dänischen Liga, dieses Jahr noch, hat aber zwischendurch auch in der zweiten dänischen Liga bei Hobro gespielt, und weil die einen übers Kalenderjahr spielen und die anderen von Juli bis Juni, hatten wir keine Ahnung mehr, wo er jetzt eigentlich in welchem Jahr so richtig gespielt hat. Rausgekommen ist aber trotzdem, dass er jetzt bei Tromsø nicht unbedingt viel Einsatzzeit hatte, bei Hobro schon. Und jetzt auch mit der Laie zu uns kommt, und das ist ja der Moment, also er ist noch beim Erstligaverein in Norwegen jetzt angestellt, aber gibt jetzt halt die Möglichkeit bei uns mal so ein bisschen.
Und da haben wir, glaube ich, auch eine Kaufoption.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen, aber da haben wir eine Kaufoption, guck, da muss ich mich da nicht mehr aufregen. Heißt, wir haben einen Stürmer, wir haben mal wieder einen dänischen Stürmer. Ja. Mensch, weißt du, so würde ich halt nicht mal mehr Fußballmanager spielen. Das ist jedes Jahr einfach nur ein dänischer Stürmer. Vielleicht mal einen dänischen Stürmer. Dieses Jahr vielleicht mal einen dänischen Stürmer oder zwei dänische Stürmer.
Es gibt aber bei Managerspielen immer so einen Moralboost und so, wenn du viele aus dem gleichen Land hast und so. Also
bei FIFA. Genau. Oder EA, FC oder was immer wir senden wollen. Ja. Ja, okay, aber auf jeden Fall, was ist besser als ein dänischer Stürmer? Ja. Zwei. Frederik Carlsen, keine Ahnung. Frederik Christensen, sorry. Scheiße, es fängt jetzt schon an. Frederik Christensen. 24, Laie, dänischer Stürmer. Don't know, keine Ahnung, ich rede nicht mehr mit dänischen Stürmern, ich gucke jetzt, was sie machen.
Also ich finde halt schon, dass Tromsø, ohne jetzt zu wissen, wie die Ablösesummen in der norwegischen Liga sind, aber irgendwie 670.000 haben die für den damals gezahlt. Ich meine, ich habe auch irgendwo einen Presseartikel gefunden, den ich mir dann irgendwie umständlich übersetzt hatte, wo es irgendwie mehr oder weniger hieß, das war der teuerste Einkauf von Tromsø. Boah, ich lehne mich weit aus dem Fenster und das ist wahrscheinlich auch überprüfbar. Aber also irgendwie zumindest war in dem Artikel, wenn ich ihn nicht geträumt habe, auch irgendwie geschrieben, dass es wohl einer der schlechtesten Transfers so preis-leistungsmäßig
ist. Hey, du kommst jetzt so, ja, 660.000, das ist das Juwel Norwegens. Ist die denn überhaupt ausleihen? Das ist ein Wunder. Nein, kommt damit schlechtester Preis-Leistungs. Danke.
Ja, sorry. Also, sorry für den Downer, aber also, der kommt jetzt hier, also das ist eher so ein bisschen unser Kayo, keine Ahnung, also sowas, ein Spieler, den du eigentlich verkaufen willst, aber dann Laie mit Kaufoption machst, die deutlich unter dem Kaufpreis scheinbar auch von damals lag.
Was ist denn die Kaufoption, weißt du das?
Ich weiß nicht die Höhe, aber ich meine irgendwas.
Ich hoffe unter 76.000.
Ja, ich meine eher in der Region 200.000.
Ich hoffe ja 150.000 für Marco allein schon.
150.000. Nur wie ich uns kenne, ziehen wir den und verkaufen den dann für 75.000 wieder weiter. An Osnabrück.
Ja, jetzt machen wir nicht den Teufel
an. 80 Euro und dann ist das Ding aber genau noch bezahlt.
Legst du eine Packung Kippen drauf. Ganz
klar. Aber das ist halt so der Inbegriff von, also er kommt jetzt nicht mit einer guten Form. Er kommt als Spieler, den du überhaupt nicht einschätzen kannst, wie er in das Level reinpasst. Und er kommt aber auf einer Position, die wichtig ist, weil wir spielen nur noch mit einem Stürmer. Und wenn er spielt, dann muss er da im Endeffekt performen in einer Mannschaft, die halt letztes Jahr die beste Offensive hatte und die jetzt alle Offensivspieler
abgegeben hat. Der erfüllt alle Kriterien. Der ist Däne, der ist groß, der ist lernwillig und integrationsfähig.
Und er ist
und das muss reichen. Ja. Und nicht so teuer. Ja. So, haben wir doch alle Haken dran. Ja, keine Ahnung. Ich tue mich total schwer im Sturm. Ups, einer wäre auch rein. Ja, da hätten wir noch einen auf der Liste. Das ist der nächste. Dänische Mittelstürmer. Aber zumindest mal ein anderer Name. Mats Borchers.
Ja, noch eine andere Liga.
Ja, eine andere Liga. Kommt aus der. Ich versuch's gar nicht auszusprechen. Ne, ich versuch's nicht. Finnischen Liga. Aus der finnischen Liga. Von, ich weiß auch nicht, was VPS. Ich weiß gar nicht, was dieser Verein steht.
Vasa. Und damit Grüße gehen raus an Fisch.
Ja, willst du was zu sagen, warum die Grüße an Fisch rausgehen?
Der hat dort mal ein Auslandssemester gemacht. Also hätte es diese Transferstrategie schon früher gegeben, hätte er damals auch noch scouten können.
Also ich dachte, was sie sagen, dass er über die spielerische Qualität des Vereins aus Vasa die ein oder andere These hatte.
Ich wollte auch gerade sagen, ja.
Nicht die höchste, nicht die höchste Einschätzung.
Also er hat jetzt hier ungefähr das Niveau mit dem SV Manchin verglichen, aber.
Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, ich habe mich so ein bisschen gewundert. Also der Typ, wenn man sich jetzt mal so einfach nur die Statistiken anschaut, absurde Torquote. Also für die Spiele, die er gemacht hat, fast 1:1. Fast in jedem Spiel getroffen quasi. Und dann hat mich nur gewundert bei transfermarkt.de, warum spielt er dann eigentlich nur selten? Weil er schon einfach nur nicht im Kader. Jetzt habe ich mal versucht, das herauszufinden und mich durch diverse finnische Artikel gewühlt mit Google Autoübersetzung und herausgefunden, dass der Kollege eigentlich ständig nur verletzt ist. Wenn er spielt, trifft er und ansonsten ist er verletzt. Also ist letztes Jahr ein halbes Jahr ausgefallen, dieses Jahr ist er schon ein paar Monate ausgefallen und der Artikel, der mir am wenigsten Freude gemacht hat, war eigentlich der, dem erst noch stand, naja, dass er bei seinem Potenzial ins Ausland wechselt, war relativ klar. Aber es ist eher überraschend, dass er bei der kurzen Vertragsaufzeit und bei der Verletzungshistorie überhaupt noch jemand Geld für ihn zahlt. Klar, das wird dann so vor Qualität Donaukurier aus Vasa gewesen sein.
Der Vasa-Kurier.
Der Vasa-Kurier quasi. Aber das klingt jetzt erstmal nach auch sehr viel Wundertüte. Also extrem viel Potenzial. Aber wenn er natürlich jetzt irgendwie in den letzten anderthalb Jahren irgendwie schon 5 Monate ausfällt, kann ja viel passieren. Deswegen, wir haben einen Wundertütensturm irgendwie.
Ich glaube, das ist es halt. Also, dass du sagst, wie gesagt, jeder hat eine Story und diese Kombination, also du sagst effektiv ja so, also 3 mit einem Fragezeichen, aber einer muss halt funktionieren. So.
Ja, oder am Ende ist Jan Sturm in der Mitte. Irgendwer muss ja treffen. Ja, deswegen eine Wundertüte, wobei Kügel sich am wenigsten Wundertüte. Das sehe ich einfach nur, das wird nichts. Aber die anderen beiden sind, ja, mal, also nach dem Motto, ja gut, nimmst 2 dänische Stürmer, einer wird schon zu.
Mit jeweils viel Potenzial aus der Vergangenheit und wenig gespielt und verletzungsanfällig. Und wie du schon sagst, also irgendwie so diese ganzen Transfers lassen sich irgendwie so in 2 Kategorien eigentlich einteilen, dass du sagst, irgendwie Spieler mit Stammspieler bzw. sehr, sehr viel Spielzeit aus der gleichen Liga oder in der Liga drunter und dann quasi Spieler vor allem aus Skandinavien hier und den Nordics quasi jung, aber dann jeweils nicht durchgesetzt aus mehreren Gründen, insbesondere auch verletzungsanfällig und da sind eben, also mit Abstand eher die größten Fragezeichen, wie passt das mit der Liga, wie fit und belastbar ist der wirklich, der jeweilige Spieler und gerade im Sturm vorne, wo du schon sagst, die einzige Position und eine zentrale Position, das wird schon sehr, sehr spannend.
Ich glaube ja, dass Ivo auch eine Chance Zeitspiel hört und auch einfach einen Kandidaten für den Tobias Schröcke-Board nochmal verpflichtet hat für den Langzeitverletzten
des Jahres. Den tippen wir heute aber nicht, oder?
Ja, ich glaube, da werden wir uns dann jetzt auch anhand dieser Einschätzung schon mal sehr einig, auf jeden Fall. Ja, also ich habe gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich glaube, wir sollten der Vollständigkeit halber noch Sekulovic erwähnen, den wir vorher nicht erwähnt haben, auch ein Jugendspieler, der, boah, ich weiß nicht, ob im Sturm oder eher vielleicht auch auf links oder rechts irgendwie eingeplant ist.
Ja, und Drakulic.
Genau,
und Drakulic. Weil, das ist ja das, also ich meine, haben wir vor anderthalb Jahren gedacht, oder ist der Nächste und dann war auch letztes Jahr einfach komplett in Ungnade gefallen und eigentlich ein Jahr keine wirkliche Rolle gespielt im Profikader.
Hat jetzt auch in der Vorbereitung eher so ein bisschen, glaube ich, auch auf der Außen gespielt, also so ein bisschen auf der Costly-Position. Wird spannend zu sein, ja, wie viel Zeit er bekommt und ob er gefördert wird. Oder also dann muss man sich schon auch fragen, warum hat man dann das letzte Jahr eigentlich das nicht gemacht? Nur aus disziplinarischen Gründen, aber ja, weiß nicht, ob das dann so clever ist halt irgendwie.
Also ich habe auf jeden Fall den Wert oder bei Kicker Manager direkt wieder gecheckt und bin fast verleitet. Könnte ein Kandidat für meinen Kader werden.
Jetzt noch Transfer-Tipps von mir abholen. Ja, vielleicht das Letzte einfach nur irgendwie noch zu den Transferphase. Ich glaube, das ist genau, das ist ja vorhin genau das richtig zusammengefasst, was wir geholt haben. Und das ist ja eigentlich, was du sagst, das ist normal in der dritten Liga so vorzugehen. Entweder Spieler hochzuziehen oder Spieler, die oben keine Chance hatten, ihnen eine Chance zu geben. Nur das ist genau das, was ich jetzt zu dem widerspricht, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Die typischen Testos und Malones, die wir dann irgendwie als teils Stammkräfte aus tatsächlich der zweiten Liga oder von Konkurrenz abgeworben haben. Das ist nicht mehr unsere Kragenweite. Und ich glaube, da können wir uns erstmal ganz gut mit zusammenfassen. Vielleicht noch ein Honorable Mention, weil der so viel hohes Furore in den Social Media Kanälen auch so ein bisschen gesorgt hat nach dem ersten der Spiel gegen Bayreuth mit Michelbach. Da haben ja die diverse, das ist der Würz, Remember the Name und Co. gelesen. Bin mal gespannt, wie viel Einsatzzeit das wird.
Ja, war natürlich auch jetzt ein bisschen mit dabei, als wir noch nicht die Innenverteidiger komplett aufgefüllt hatten. Ja. Und ich glaube, spielt auch noch U19. Ist auf jeden Fall schon mal auch ein Richtungszeichen, ja auch im Sinne von irgendwie Duka oder sowas, dass man dann eher in die Richtung schaut. Und glaube ich, auch wieder einfach ein ganz guter Fingerzeig vom Verein. Ja, vor allem in der Vorbereitung vielen Jungen die Chance zu geben.
Ja, ich meine, das musst du schon sagen. Also das war ja schon eine der positiven Sachen, auf jeden Fall auch aus der letzten Saison, dass wirklich junge Spieler Chancen bekommen haben und die dann auch und auch wirklich auf Einsatzzeiten gekommen sind und diese auch zum Teil sehr, sehr gut genutzt haben. Und ich meine, also gerade wenn du, wie gesagt, jetzt nicht mehr dieses Budget hast, dann musst du eigentlich diesen Weg fahren.
Ja gut, dann haben wir, glaube ich, hinlänglich über Transfers und Kader gesprochen. Und man hat uns auch viel Futter gegeben, würde ich sagen. Aber ich glaube, es war selten so, dass wir wirklich so, mein Gott, blackboxig sind. Jetzt müssen wir mal gucken. Das wird auch spannend jetzt für unsere Tipps, würde ich sagen. Wie wollen wir es denn drehen? Also vielleicht gucken wir mal erst drauf, was jetzt die ersten Spiele für uns bereithalten. Das Saisoneröffnungsspiel ist für uns natürlich ein besonderes mit dem Heimspiel direkt gegen Regensburg, direkt Heimderby. Wie findest du das, Martin? Ist das jetzt geil oder ist das eher hinderlich?
Also erster Moment war eher, fuck, schon scheiße. Und das Gefühl überwiegt immer noch so ein bisschen, weil natürlich die Fallhöhe damit sehr hoch ist für diese Saison. Also meine Erwartungshaltung ist jetzt im Endeffekt, oder das ist ja auch das, was der Verein gerade suggeriert mit, wir haben eine Umbruchsaison, wir müssen sparen, wir haben einen Kader, den irgendwie kein Mensch einfach kennt und einschätzen kann. Und vielleicht geht es jetzt auch mir besonders so, weil ich irgendwie es gewohnt bin, eigentlich näher an den Testspielen auch dran gewesen zu sein, dieses Jahr gar nicht bin. Aber im Endeffekt ist jetzt für mich so, ich gehe am ersten Spieltag ins Stadion und sehe diese Mannschaft zum ersten Mal. Und das ist aber halt, ja, ich will es jetzt auch nicht höher hängen, als es vielleicht ist, aber so vom Gefühl her, so das Spiel, in dem es dieses Jahr drum geht. Also du wirst mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Ich glaube, da sind wir uns weitgehend einig irgendwie. Was geht es denn dann eigentlich? Und dann bin ich aus einer Fansicht schon so, ja, dann möchte ich schon gerne mal wieder gegen Regensburg gewinnen. Und das ist halt in einem Heimspiel gegen Regensburg dann wahrscheinlich das wichtigste Spiel des Jahres, wenn du auf den Spielplan schaust. Und dann ist das direkt am ersten Spieltag zumindest halt das Potenzial, entweder direkt sehr geil reinzustarten und direkt sehr, sehr viel Kredit hier zu arbeiten, weil du endlich mal wieder einen Derby-Sieg geholt hast, oder im Worst Case ist halt dieser Sohn direkt so halb gelaufen. Ich will es jetzt nicht komplett dramatisieren, aber es kann dir halt passieren, dass du dieses Spiel direkt verlierst und direkt irgendwie für viele dieser Sohn so halb im Eimer ist.
Ich fühle es damit ähnlich, weil du hast halt das ist wieder Blackbox. Also du hast ein riesen Potenzial. Man muss halt sagen, Regensburg hat auch 16 Spiele abgegeben, keine Ahnung, irgendwie so. Also auch die Mannschaft komplett abgegeben.
Genau.
Heißt, die sind auch noch nicht gewonnen, auch noch nicht da. Und dann, ich habe keine Ahnung, wie gut Regensburg überhaupt dieses Jahr dasteht, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, die direkt am Anfang zu haben und zu sagen, ja, direkt Heimspiel, die sind nicht da, wir sind nicht da. Coinflip.
Sportlich sehe ich das auch so, und das ist ja jetzt eben die Kehrseite, wo du dann im Endeffekt sagst, ja, ein Absteiger aus der zweiten Liga, erstmal natürlich Favorit. Aber die haben auch einen riesen Umbruch hinter sich. Wahrscheinlich besser, die am Anfang der Saison zu haben, als irgendwann, wenn sie eingespielt sind. Weil sie halt doch einfach mehr finanzielle Mittel haben, einfach durch jetzt TV-Gelder und so, die sie mitbringen. Und jetzt lese ich auch noch, dass sie gestern irgendwie im Testspiel gegen 60 4:0 verloren haben. Jetzt rede ich mir auf einmal auch noch ein, dass wir da eine Chance haben. Also das erhöht halt nochmal die Fallhöhe. Ja, es ist schwierig, ne? Aber du kannst es dir halt auch nicht aussuchen. Ja. Es ist halt jetzt insofern einfach ein bisschen schlecht, weil wir halt so spät die Transfers getätigt haben, aus den Gründen, die wir schon erklärt haben. Du musst aber halt eigentlich, am ersten Spieltag ist es halt jetzt nicht ein, ja, schauen wir mal, wie wir reinkommen ins Spiel, sondern ein doch sehr wichtiges und halt auch einfach sportlich schwieriges Spiel.
Ja. Ja, Testspielergebnisse gebe ich ja immer nicht so viel, aber die waren grundsätzlich gemischt. Dann erstmal gewonnen, dann gegen Fürth verloren, jetzt gegen Heidenheim verloren. Das ist ja klar, das ist sowieso nie vergleichbar, weil alle nicht im selben Stand sind, wie sie jetzt irgendwie vom Ligastart. So ein 2-2-1 im Toto-Pokal bei Harthof macht jetzt nicht vollkommen optimistisch. Mhm. Aber ich habe es nicht gesehen, deswegen wesentlich überdramatisiert. Ich habe
schon gehört, dass viele Chancen irgendwie vergeben wurden. Trotzdem, also ist es jetzt nicht die beste Ausgangslage gegen den Kreisligisten, da irgendwie mit Hängen und Würgen 2-1 zu gewinnen.
Ja. Aber früher war es mal irgendwie so, wenn diese Spiele zu gut waren in der Vorbereitung, dann war da die Saison scheiße. Dann hat man das Gefühl, die haben nicht gut genug trainiert, waren einfach nicht ausgepowert genug. Deswegen nehmen wir das einfach mal so als länger kein Spiel gewonnen, dafür gewinnen wir jetzt mal dann gegen die wichtigen Spiele. Ja, aber ansonsten ist es, glaube ich, wie jedes Jahr. Man kann sich den Saisonstart, glaube ich, drehen, wie man denn will. Also, na, jetzt gegen Regensburg zu Hause hast du einen Absteiger zu Hause, dann spielst du gegen Stuttgart 2 gegen einen vermeintlich einfacheren Gegner auswärts, wobei du ja die zweite Mannschaft eh nie einschätzen kannst vor Saisonstart, ja, wie wer da gerade rumläuft.
Zumal da spielt, glaube ich, die Bundesliga dann wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Das heißt, das wer weiß, noch nicht. Wer da dann, also ob das gut ist, ja, dass du früh gegen eine Zweitvertretung
spielst. Alle in der eigenen Vorbereitung,
genau.
Das glaube ich nicht.
Ja.
Deswegen, ich glaube, da kann man gar nicht so viel rein, aber die dann zu Hause gegen Rostock gehen hier einfach. Cottbus, das ist ja noch mitten im Aufstieg. Also es sind schon ein paar dabei, aber es kann halt am Anfang der Saison auch gut sein. Und nachdem wir ja jetzt dieses Jahr definitiv nicht das eigene Ziel ausrufen, aufzusteigen, wobei kommt vielleicht noch, wer weiß, so nach 0-4 gegen Regensburg, die nochmal in Sektlaune nochmal kurz nochmal ausrufen, dass wir das doch locker noch drehen. Und
auf jeden Fall das Dauerkartenfest haben wir jetzt zumindest ja mal überstanden, ohne Aufstiegsausruf.
Das ist immer ganz gut. Deswegen, ja, ich glaube, gemischter Auftakt. Und nach dem Regensburg-Spiel sind wir ein Ticken schlauer, was überhaupt die Grundausgangslage angeht. Ja, aber dann gehen wir doch direkt mal über zu, wen erwartet ihr denn eigentlich auf den Aufstiegsplätzen dieses Jahr?
Ich weiß nicht, Bene, du hattest vorher irgendwie geteasert, dass du dir wieder die Wettquoten angeschaut hast. Ich habe es nicht gemacht, aber ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn da irgendwie 60 und Rostock relativ weit vorne wahrscheinlich sind, oder?
Ja. Also 60 Rostock, Saarbrücken, das sind so die. Und dann aber kommt also so, schon immer so auf Platz 6 meistens Ingolstadt. Also das ist auch auf jeden Fall interessant. Also Ulm ist dann so 4, Essen 5 meistens und dann Ingolstadt schon.
Wo ist denn der Osnabrück?
Soweit habe ich nicht geschaut.
Schade. Weil das ist sowas, wo ich denke, also die hatten ja eh so einen unglaublichen Aufschwung letzte Rückrunde. Haben dann den Trainer jetzt ja auch wieder dann doch trotzdem gehen lassen, den Notar geholt. Ich meine, das ist ja blackboxig, aber grundsätzlich könnte ich mir ja halt schon vorstellen, dass da was geht, aber das ist ja doch totales Bauchgefühl.
Ja, es ist insgesamt natürlich jetzt auch von den Absteigern her schon so, dass du sagst, das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, was jetzt gewesen wäre, wenn irgendwie Schalke oder so abgestiegen wäre, sondern irgendjemand, der klarer Favorit ist, da ist jetzt mit Ulm und Regensburg jetzt auch zwei, die nicht unbedingt direkt sofort wieder hoch müssen oder ja auch irgendwie so eine Konstanz im Kader haben.
Hm. Also ich habe jetzt hier nochmal nachgeschaut, Ingolstadt war nicht 6, sondern 7 und Osnabrück 10, also wenn es um Aufstieg geht.
Ja. Also ich kann es ja meine irgendwie nennen, also ich habe mir tatsächlich die Quoten nicht angeschaut, deswegen bin ich fast überrascht, dass ich da sehr, sehr nah dran bin. Ich habe nämlich Saarbrücken 60, Rostock in der Reihenfolge und dann in Klammern mir mein, wenn ich wieder ein Dark Horse haben wollte, diesmal mein Osnabrück hier auch geschrieben.
Nicht der TSV Havelse.
Nee, die habe ich aber trotzdem auf meinem Zettel stehen, falls dir das hilft. Aber ich würde mal also einloggen, irgendwie Saarbrücken 60. Und dann nehme ich Osnabrück einfach nur, weil es sonst langweilig wäre.
Ja, also bei mir ist es, was heißt ähnlich, aber ich habe es ja auch schon ein bisschen geteasert. Also ich habe Rostock und 60 irgendwie relativ hoch gewichtet, wobei ich jetzt gesehen habe, Rostock dann doch wieder irgendwie Testspiele, aber man darf halt auch auf Testspielergebnisse wahrscheinlich jetzt nicht so viel geben. Die haben einerseits Aston Villa geschlagen, aber dann irgendwie deutlich gegen Braunschweig verloren. Also, weiß nicht, ich glaube 60 ist vom Kader her schon echt hoch einzusortieren. Muss man halt schauen, ob sie es irgendwie vom Umfeld her schaffen. Und wenn du Dark Horse Osnabrück hast, dann nehme ich Essen. Wobei ich vorher gelernt habe vom Bene, dass Essen gar nicht so darkhorsig unterwegs ist, sondern dass die Quoten da gar nicht so schlecht sind. Ne?
Also bei mir ist, also ich nehme auf jeden Fall Rostock, ich hatte die ja letztes Jahr schon und dann haben sie irgendwie in der Rückrunde, sind sie fast nochmal hingekommen. Irgendwie dann, als sie die Chance hatten, dann haben sie es aber doch nicht, glaube ich, genutzt. Also deswegen nehme ich auf jeden Fall Rostock. Und dann, ich nehme auch Saarbrücken auf 2 und 60 auf 3. Wie ihr sagt, 60 irgendwie, also vom Kader und alles spricht es oder schreit es danach, aber 60 war auch irgendwie in den letzten Jahren immer gut genug, dass da irgendwas dann nicht passt und dass dann sich man da doch das kaputt macht. Und also ich habe auch überlegt, irgendwie von den Absteigern, aber also ich glaube auch Ulm, dadurch, dass sie die dann quasi so durchmarschiert sind und jetzt wieder zurück, also kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch erst eine Zeit brauchen, um sich fangen zu müssen. Und bei Ringsburg glaube ich es auch nicht. Darum wäre eher, wo ich sage, also auch dann, also wie ich es gesagt habe, so Essen, was ganz spannend wäre, wo man darauf schauen muss. Ja.
Ja, spannend, wenn alle keinen Absteiger irgendwie im näheren Favoritenfeld. Ja, also wollen wir erst die Absteiger oder erst die den FC Ingolstadt machen?
Erst die Absteiger, oder?
Erst die Absteiger. Das finde ich ja auch immer sehr schwer, muss ich sagen. Aber auch da habe ich mich dazu hinreißen lassen, einen Dark Horse zu tippen. Also wie ich gerade schon mal spoilerte, habe ich so tatsächlich hier auf dem Blatt. Ich habe auch Schweinfurt, da retter nochmal da drauf. Einfach nur aus, naja, gut, zwei Aufsteiger wird schon erwischen. Dann die letztes Jahr da irgendwie relativ lang doch mit rumgekrebst haben mit Mannheim, die haben wir da aufgeschrieben. Mhm. Und Cottbus. Ich gehe da jetzt mit Cottbus. Das ist natürlich wieder total Barkhaus, wird ja wie passieren, aber
die Hoffnung auf den Justin Butler-Tipp oder
ja, auf den Stendera-Tipp. Ja, für den Stendera-Abort, ja, einen von beiden.
Oder Guevara natürlich.
Ja. Genau, Guevara sehe ich da eigentlich sehr weit vorne irgendwie für den Stendera-Tipp, für den Stendera-Abort. Downfall letztes Jahr mit dem, das kommt mir auch immer noch nicht klar, also irgendwie dieses Kopf, also ich habe auch, also da hätte ich, Mensch, wäre ganz schrecklich, wenn Cottbus absteigt. Ganz schlimm wäre das. Deswegen vollkommen okay für mich, wenn Cottbus absteigt. Und ich fand auch da, fände ich es ein bisschen lustiger, nochmal mit drin zu haben, der, bei dem ich am Ende wieder sagen kann, mein Gott, war ich weit weg bei meinen Tipps.
Ja, mach ich weiter, oder? Also bei Mannheim gehe ich auch mit. Also da habe ich auch das Gefühl, dass die nicht so viel gelernt haben aus den doch relativ knappen letzten Saisons mittlerweile schon. Havelse habe ich auch auf meiner Liste stehen, einfach weil es irgendwie wahrscheinlich naheliegend ist, wobei die, glaube ich, schon eine sehr gute, deutliche, dominante Regionalliga-Saison gespielt haben. Dann habe ich Stuttgart 2 und Verl. Verl, weil die, glaube ich, auch mindestens 2 gute Abgänge hatten und ich glaube, dass Taz auch noch irgendwie umworben ist. Ja, mal schauen. Aber also für einen Absteiger tippen auch richtig schwer.
Also ich war auch natürlich von bei Havelse und dann auch Schweinfurt irgendwie. Ich habe so das Gefühl, dass das quasi dieses Mal sowohl von, also die von oben runterkommen, nicht die natürlichen Aufstiegsfavoriten sind, als auch die dann von unten raufkommen, dass die sich schwer tun werden. Deswegen habe ich auch Hoffenheim 2. Wie gesagt, bei dem, also Verein, da ist auch so viel so im Umbruch oder da gibt es so, also so eine Gemengelage, dass ich mir vorstellen kann, dass auf jeden Fall da auch keine Stabilität in der zweiten drin ist. Und dann, wie ich es gesagt habe, irgendwie so Waldhof, Ferl, Aachen, irgendwie einer aus denen, also habe ich so das Gefühl. Und dann gehe ich einfach mal mit Waldhof jetzt da.
Ui. Ja. Also haben wir alle drei Mannheim als Absteiger getippt.
Und alle drei haben sie,
oder? Marco, du kannst ein tolles berichten, wenn du wieder im Mannheim-Podcast eingeladen wirst.
Da muss der Bene diesmal hin. Ja, gut, aber das ist spannend. So, und jetzt... Gott, also es ist ja, also ich kann es auch würfeln, glaube ich. Also Ingolstadt tippen.
Also, sollen wir irgendwie das zweiteilen im Sinne von, womit wir zufrieden wären und oder also was wir quasi als für uns angemessenes Saisonziel dann irgendwie sehen und wo wir realistisch uns einschätzen dann? Oder wirst du es?
Ja, ich finde es gut, aber ich überlege gerade, ob ich das an Platzierung festmache halt. Das ist, also ich denke,
warum ja, genau, das ist natürlich die vorgelagerte Frage, ja, was jetzt eigentlich dieses Jahr das Ziel eigentlich dann ist.
Weil ich glaube, das habe ich ja letztes Jahr auch irgendwie gesagt, klar, Aufstieg, Lirum, Larum, am Ende des Tages bin ich irgendwie erstmal froh, wenn es eine Entwicklung gibt, B, eine Konstanz gibt und C, der Scheiß Spaß macht. Also so blöd es inzwischen halt klingt, also ich vermisse schon seit ein paar Jahren durchaus einen Unterhaltungsfaktor dieses Vereins. Das hat mal, es war mal besser. Ich erinnere an die letzten Spieltage vor Weihnachten, an denen ich dann lange gezehrt habe, an denen ich ausgedürstet nach Unterhaltung dieses Vereins und mitreißend im Fußball doch einfach mal erhört wurde. Und ja, das war dann halt irgendwann wieder weg. Deswegen so eine grundsätzliche Entwicklung, weil du sagst, hey, es macht einfach Spaß, ins Spiel zu gehen, du hast einfach Bock drauf und denkst dir nicht irgendwie am Wochenende wieder, ah, fuck, es ist ja Spiel. Das, also, das wäre schon mal schön. Und das ist das, was ich gerne hätte. Eine Entwicklung mit Bock drauf, ins Stadion zu gehen. Deswegen würde ich das auch platzunabhängig machen. Klar, wäre es schön, wenn wir nicht absteigen dabei.
Also bei der Entwicklung oder mit was man zufrieden war, also gehe ich auf jeden Fall mit, dass das, ich meine, dass wir haben es ja gesagt, eigentlich, also dir fehlt da, oder vom ganzen Gerüste, irgendwie, also von den Stammspielern sind jetzt noch 4 Spieler quasi, also übergeblieben, also ist das ein wirklich nicht nur ein L, sondern ein XL, sondern ein XXL-Umbruch auf jeden Fall. Und wichtig wäre für mich, dass du da mit erscheinbar auf dem 4-3-3 mit der neuen Spielidee, dass sich die manifestiert, dass du Konstanz reinbringst, dass eine Entwicklung sichtbar ist, wo du dann sagst, also du kannst dann idealerweise auch in den nächsten Jahren darauf aufbauen. Also das wäre so das, wo ich sage, das will ich sehen. Und wenn ich auf Platz tippen muss, würde ich sagen, ich tippe auf Platz 8.
Also klar, natürlich, die Entwicklung wollen wir alle sehen. Es wäre ja auch irgendwie Quatsch, das nicht sehen zu wollen. Wobei ich jetzt schon auch gerade aufgrund des Spielplans Fan davon wäre, dass wir mit der Entwicklung nicht ganz unten starten. Also es muss jetzt nicht zwingend wieder auch wie letztes Jahr im Endeffekt so sein, dass wir das heißt künstlich, aber halt sehr, sehr low starten, um dann eine Entwicklung sehen zu können. Ich sehe es auch so, also im Endeffekt, du hast halt, wir haben sogar gesagt, irgendwie die 5, 6 besten Spieler abgegeben. Wir sind letztes Jahr Zehnter geworden. Wir sind Zehnter geworden, oder?
Ja. Gerade so.
Es wird immer wieder irgendwie betont, wie eng doch diese dritte Liga ist und dass jeder jeden schlagen kann. Wir haben jetzt, so schwer es auch zu beurteilen ist, aber ich glaube nicht, dass wir unbedingt an Qualität zugewonnen haben, unterm Strich. Also das alles, klar, man kann darüber diskutieren, wie der 10. Platz letztes Jahr zustande gekommen ist und ob es vielleicht irgendwie auch, aber er steht halt einfach mal da. So. Mhm. Das heißt aber für mich halt, also in erster Linie bin ich erstmal froh, wenn wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und als ich mir diese 4 Absteiger rausgesucht habe, ich habe schon irgendwie bei 2, 3 Vereinen, als ich die hatte, mir gedacht, boah, aber der Rest, sind die nicht eigentlich besser als wir? Also ist jetzt wieder so eine mega negative Brille, aber also ich bin, also meines Erachtens geht es erstmal um Klassenerhalt, dann um Entwicklung und ja, nach oben sehe ich jetzt nicht so viel. Also klar wäre ich wäre mit einem einsteigenden Tabellenplatz absolut zufrieden erstmal, wenn die ganzen Rahmenbedingungen außenrum, wenn wir da nicht irgendwie einen Trainerwechsel dafür brauchen und ja, wieder irgendwie einen Bruch zwischen wem auch immer. Aber in erster Linie steht für mich der Klassenerhalt, ehrlich gesagt. Und Tipp ist dementsprechend auch jetzt einfach, wir haben es ein bisschen verschlechtert unterm Strich. Es ist noch ein bisschen was dazugekommen, aber ich sehe uns auf Platz 12, 13.
Mensch, da muss ich ja gar nicht downen. Das ist doch super.
Ja. Aber du hast noch nicht getippt, oder?
Ich habe noch nicht getippt. Also ich habe eine Zahl hier stehen und bei der Zahl, da bin ich mir die ganze Zeit so denke, so, boah, ist schon arg optimistisch. aber irgendwie bin ich auch schon hart optimistisch. Ich bin auch optimistisch. Ich tippe uns auf Platz 7. Ich habe einfach hohes... Oh, also man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wir wollen alle, dass es so in der Konstellation mit Sabrina und so funktioniert. Mhm. Und dafür muss es jetzt laufen. Dafür muss jetzt mit der Herausforderung, mit den jungen Spielern, mit dem Talent, das entwickelt werden muss, das muss jetzt laufen. Und ich glaube, Platz 12 oder Platz 13 ist nicht laufen. Deswegen, ich tippe es auf 7, damit weil ich will, dass es funktioniert. Und deswegen bleibe ich jetzt mal bei der 7.
Würde ich nehmen.
Also das ist auch ein interessantes Bild, dass Marco die beste Tabellenplatzierung tippt.
Ja, also man muss ja auch mal wieder ein paar Sachen sagen. Vor 3 Wochen hätte ich irgendwie einen totalen Rant-Podcast irgendwie, glaube ich, heute gezogen, weil was jetzt heute ja sehr neutral, es ist ja sehr, sehr neutral, was hier passiert, außer dass Martin Kügel aus unergründlichen Gründen noch mehr negativ schätzt als ich. Man muss halt mal ganz ehrlich sagen, um da jetzt nochmal Resümee zu ziehen, wir haben so nicht nur absurd viel Potenzial abgegeben, wir haben jegliche Identifikation schon wieder abgegeben, auf dem Feld zumindest.
Ja, aber dafür sind doch neue gekommen.
Der Einzige, der wirklich gekommen ist, ist Ponat, an den du dich irgendwie hochziehen kannst. Jetzt lässt Ponat halt die Saison dann irgendwie dauernd auf der Bank verbringen, berechtigt, unberechtigt, was auch immer. Da müssen sich ja sehr viele halt auch erstmal wieder in Fokus spielen. Weil, wie du es ja vorhin mal gesagt aus der letzten Stammelf sind jetzt de facto noch vier Leute wirklich da mit Lorenz, Fröde, Besuchkow und Kosli.
Und da kommt halt auch dazu, dass ich jetzt, wie man auch in den letzten Folgen gehört habe, jetzt von Lorenz und Fröde, die als Stützen dieser Mannschaft nicht unbedingt vollends überzeugt bin.
Ja. Genau, und Besuchkow haben auch gesagt, er hat nicht das ganz erfüllt, was wir eigentlich gehofft hatten. Kosti ist letztes Jahr zeitlang ausgefallen. Kosti letztes Jahr, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch nicht oft unbedingt über den letzten Einsatz irgendwie positiv aufgefallen. Und man muss sagen, dass von denen, die halt da sind, wie lange ist Lorenz da?
Genauso lange wie Fröde.
Ja, genau, zwei Jahre.
Dritte Saison jetzt.
Ja, zwei Jahre. Besuchkow ist ein Jahr da. Ja. Das heißt, Kosti ist mit Abstand der Spieler, der da am längsten da ist. Ja. Also es ist der Abstand der Spieler, der am meisten halt irgendwie über Vereinszugehörigkeit jetzt dann wirklich Identifikation herstellen kann. Und ich mag Kostli, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, boah, Kostli, das ist meine
Identifikationsstütze. Genau, fällt jetzt nicht ein bei
Identifikation. Ja, genau. Und das ist halt, und Lorenz und Fröder und Besuchkow sowieso nicht. Nicht wegen persönlicher Aversion, sondern einfach nur, jetzt sind zwei Jahre. Ja, Leute, übertreiben wir es nicht. Und dann ist halt jetzt, dass es halt jetzt gerade Ponat ist und wieder alle Spieler, von denen du jetzt sagst, naja, ein Plath, ein Kühl, also alle, die halt irgendwie aus der Jugend, irgendwie, von denen du automatisch wieder so eine Identifikation herstellen kannst, bei denen aber noch gar nicht klar ist, welche Rolle die überhaupt spielen werden.
Die halt auch erstmal kennenlernen. Also
genau. Nur
weil die irgendwie seit dem 12. Lebensjahr irgendwie hier sind.
Butler und Hawkins waren zwar auch mal irgendwie so aus der eigenen Jugend. Und das ist auch nicht so gut gelaufen.
Also ich möchte zu dem Thema noch irgendwie zwei Sachen loswerden. Einerseits möchte ich einen Tweet lesen von unserem Freund Władysław Lokwenz. Und zwar schreibt er, ich glaube vorgestern, der FCI holt einen langen Dänen, einen deutschen Kühlschrank sowie irgendeinen Fashion-Influencer aus der Regionalliga und das halbe Vereinsumfeld verzeiht direkt, wieso sind wir eigentlich so dumm? Und ist das diese toxische Beziehung, von der man immer redet?
So. Wer ist eigentlich der Fashion-Influencer?
Majojowski.
Der Finne.
Ja, der Finne, genau.
Majojowski klingt jetzt nicht mehr so finnisch.
Ich wahrscheinlich auch völlig falsch ausgesprochen.
Polnisch.
Und das Zweite zum Thema Identifikationsfiguren noch. Also man merkt es ja auch allein schon daran, dass jetzt irgendwie die Social-Media-Abteilung der FC Ingolstadt irgendwie versucht, den Zeugwart so künstlich abzukulten. Das ist wirklich, also dafür wurde, glaube ich, auch das Wort Cringe irgendwie erfunden. Dass das eigentlich jetzt nicht dafür spricht, dass wir so viele Spieler haben, mit denen man sich
identifizieren kann. Das ist ein Tipp für die Social-Media-Aktion des Jahres.
Ja, also ist für mich auf jeden Fall ein bisschen
schwierig.
Wie so ein Autounfall, man kann nicht wegschauen.
Also. Also es ist wieder so ein Ding. Peinlich. Also Identifikation muss mal wieder wachsen und das wird wieder dauern. Und jetzt so ein Sieg im ersten Spiel gegen Regensburg würde sicherlich Wasser auf die Mühlen geben. Aber eine Niederlage gegen Regensburg im ersten Spiel kannst du nicht denken, so, boah, gar keinen Bock. Deswegen, es ist alles Wundertüte und ich hoffe einfach, dass sie positiv endet. Den einfach wieder Bock auf Bock.
Ja, aber da bist du irgendwie halt auch gefühlt der Einzige oder halt einfach von dir angetrieben. Aber also der Verein tut jetzt nicht so viel dafür, dass irgendwie eine Aufbruchstimmung oder irgendwie eine Euphorie hochkommt. Also du hast halt einfach nicht das Gefühl, dass jemand in Ingolstadt überhaupt mitbekommt, dass nächste Woche die Saison startet, dass es gegen Regensburg geht. Hey, die Mannschaft kennen sie sowieso
dafür nicht. Haben wir coole Pokémon-Karten, um unsere Gegner vorzustellen.
Ja, also es ist halt, das bringt mich auch zu diesem Thema mit den Tickets. Ich glaube, da müssen wir zumindest kurz auch noch drüber reden.
Ja.
Dass im Endeffekt, ich habe das auch schon als FCI des Jahres irgendwie mal als frühe Nominierung, im Endeffekt, wir verkaufen das halbe Stadion erstmal an Regensburg, bevor wir die Karten überhaupt hier in den Verkauf geben. Also natürlich kann man das alles machen, dass man denen irgendwie mehr Blöcke gibt, weil man sich irgendwie denkt, ja, wird sowieso nicht.
Kann sein, müssen wir vielleicht ein bisschen ausführen.
Es ist sicherheitstechnisch mit Sicherheit auch sinnvoll, dass da nicht irgendwie die gegengeraden Karten von Regensburgern aufgekauft werden. Ich will auch gar nicht so viel über Regensburg reden. Fair enough, wenn die irgendwie da, weiß nicht, über 3000 Leute nach Ingolstadt bekommen, glaube ich, würden wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht schaffen. Aber
3000 Leute nach Ingolstadt zu bekommen, ich glaube.
Ja, auch das nicht. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Darum geht es mir gar nicht. Aber es ist einfach so diese Ambitionslosigkeit, die wir schon so oft irgendwie hatten. Man versucht gar nicht erst zu schauen, ja, kriegen wir vielleicht den Ingolstadt-Stadion selber mal voll. Klar kommt dann noch technisch hinzu, dass irgendwie der Ticketshop irgendwie aus irgendwelchen technischen Gründen erst eine Woche vor Spiel online geht, dass du überhaupt Tickets erst kaufen kannst. Aber man bemüht sich nicht mal darum oder man schaut gar nicht erst mit, vielleicht schaffen wir es ja doch, einfach mal mehr Leute ins Stadion zu bringen. Das ist diese absolute Ambitionslosigkeit, dass gar niemand mehr versucht, irgendwie Werbung für dieses Spiel zu machen und Leute ins Stadion zu bringen. Und das kotzt mich ehrlich gesagt am meisten an.
Ich denke mir gerade irgendwie, ich glaube, wir sind an irgendeinem Punkt auch, da kann man es auch irgendwann nicht mehr recht machen, glaube ich, weil ich glaube, also klar, dieses Regensburg-Spiel, aber ich glaube, ich habe mich auch schon öfter, habe mich gehört und uns gehört, wie wir uns da darauf geregt haben, dass Werbung gemacht wurde mit Ausgangspositionen, bei denen wir dachten, ey, so eine Scheiße, das schaut sich eh kein Mensch an. Und jetzt irgendwie so ein keine Identifikationsfiguren, mal wieder da, ein komplett merkwürdiger Kader, alles abgegeben, was irgendwie gerade auslaufen kann. So eine Mannschaft, bei der du eh denkst, keine Ahnung. Und ich glaube, da fand ich es dann auch wieder cringe, wenn man dann irgendwie zu viel...
Ja, aber wann willst du denn nicht irgendwie... Also,
ja, klar,
ich weiß, ist das doch einfach ist doch dein Job, zu versuchen, Leute irgendwie zu
begeistern
für diesen Verein. Und also mein bestes Beispiel ist, ich habe die letzten Tage meinem Cousin geschrieben mit, übrigens, falls du nächsten Samstag nichts vorhast, das ist hier erster Spieltag gegen Regensburg. Und die Antwort war halt, ah cool, habe ich gar nicht mitbekommen, habe mir deine Karte gekauft. Also das spricht doch dafür, dass du eigentlich schon Leute hättest, die in Stein kommen, sie müssen es nur auch mal mitkriegen. Und also das werde ich nicht verstehen. Und also was gibt es eigentlich Besseres für die Ausgangslage, dass du halt sagst, hey, Saison geht wieder los, komm ins Stadion.
Ja.
So, Randende, aber ich finde es echt irgendwie traurig.
Ja, ich hoffe, wir finden es danach nicht noch trauriger als davor. Fällt mir, was wir jetzt zwischendurch so ein bisschen übersprungen haben, ist Tipp, über ob wir einen besten Neuzugang und besten Youngster und so Geschichten halt auch mal vortippen, damit wir danach, damit ich am Ende des Jahres noch mehr sagen kann, scheiße, da haben wir Mist getippt. Was haben wir bisher nicht gemacht. Jetzt ist die Frage, welche Kategorie tippt man jetzt? Also bester Neuzugang finde ich total legitim. Bester Youngster ist auch noch irgendwie legitim.
Spieler der Saison.
Spieler der Saison ist natürlich farfetched, aber das kann man natürlich auch machen.
Ja. Und ich möchte direkt antworten. Ich habe es einfach schon in unserem Chat geschrieben. Ich möchte für alle drei Kategorien einfach Jan Sturm wählen.
Das finde ich halt auch so gemein erstens. Erstens, dass du es tust. Und zweitens, dass er halt auf dummerweise auf alle drei Kategorien halt funktionieren würde dann.
Wie ich es auch geschrieben habe, also meines Erachtens könnte er auch noch als schlechtester Neuzugang irgendwie dann greifen, weil man ihn halt dann quasi wieder abgeben muss, einfach ohne dass man ihn bekommen kann. Aber, ja.
Die Lösung auf alles, ich dachte schon, jetzt kommt ein Däne.
Ja, das ist natürlich auch
noch ein Däne.
Aber das finde ich
für alles. Für alles. Ja. Für schlechtes Transfer, für besser Transfer und für Spieler der Saison.
Ja, wir hätten für alles einen Dennen. Ja.
Und für den Wagemann Award. Und auch noch für den Schreck Award. Ein Dennen wird es machen.
Da gibt es nicht irgendwo eine Halbzeit auch noch.
Ja. Halbzeit weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kügel wird es nicht. Schlechtes Transfer mache ich Kügel. Aber den machen wir ja nicht. Deswegen hat er Glück gehabt. Ja, ich tue mich total schwer. Und das Problem, was ich jetzt halt gerade irgendwie habe, ist, ich setze auch viel auf Jan Sturm irgendwie. Und das Problem ist, wenn ich ihn jetzt bei einem tippe, muss ich mir irgendwie zwangsläufig schon fast bei allem tippen.
Ja,
das ist halt genau die Scheiße. Deswegen gehe ich einfach, also auch wenn es keinen Sinn ergibt, sage ich der beste Spieler der Saison wird Jan Sturm. Sag einfach, weil es kein richtiger Transfer ist, sondern in der Laie nehme ich ihn nicht als besten Neuzugang und nehme deswegen den Linus Rosenlöcher als besten Neuzugang und als besten Youngster gehe ich einfach auch dran vorbei und sage, weil er gar nicht unserer ist, sondern nur geliehen, nehme ich Emre Gül, um deine letztjährigen Lobpreisungen in die Wahrheit zu übersetzen.
Also hast du natürlich auch die Entschuldigung schon mitgebracht, wenn das nicht wird, dann
ist genau, du schuld. Genau, bist du schuld,
okay,
ja. Eigentlich.
Sehr gut.
Ja. Und wenn Jan Sturm wirklich voll durchstartet, sage ich ja, eigentlich hatte ich ja alles richtig. Ich habe jetzt nur, weil du gesagt hast, das mache ich anders. Deswegen, okay, Jan Sturm, bester Spieler, bester Youngster Emre Gül und bester Neuzugang Linus Rosenlöcher.
Ja, meine Zahlen stehen auch auf Sturm. So, und als...
Alles auf Sturm.
Genau. Und aber ich verspreche mir auch von Rosenlöcher einiges. Deswegen, dann tippe ich Ihnen einfach mal. Wobei ich muss aufteilen, okay, dann mache ich ihn auch einfach als besten Transfer. Und hier, wie bei dir, Jan Sturm als Spieler der Saison.
Kein Druck,
und bester 20-Jährigen. Vielleicht im Rekül.
Ey, da muss ich schon konsequent sein, wenn ich ihn Spieler der Saison habe, dann ist er mit 20 Jahren auch natürlich bester Jüngster.
Okay, ich sehe schon die Schlagzeilen, wie wir am Ende absteigen, aber hatten trotzdem den besten Sturm der Liga.
Ich bin aber gespannt auch noch, was ich auch noch sagen will, ich bin gespannt auf Scholz. Also ich könnte mir vorstellen vielleicht, dass das...
Weißt du, der nächste Scholz-Train ist am Start.
Ein Scholz für Deutschland, für Ingolstadt.
Ja gut. Also gut, da können wir uns wieder weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde es immer noch weiter aus dem Fenster lehnen. Und es ist auch gut, dass wir die negative Worts nicht tippen. Das wäre zwar lustig, aber irgendwo ist es auch ein bisschen makaber.
Ja, die hört man ja jetzt auch schon raus, ja. Wen wir als Langzeitverletzte.
So, jetzt machen wir mal ein paar Haken an Themen. Also ja, und den Umbruch haben wir, in den Kügel haben wir, den habe ich als eigenes Thema hier stehen. Die Indikationsfiguren haben wir, finanzielle Lage, das haben wir so ein bisschen angekündigt. Also so, boah, es ist schon bedenklich. Also vielleicht eins, was wir noch nicht so gesagt haben, ist auch, ja, vorher haben wir so viel Kohle damals für Ruhe bekommen. Und man merkt halt einfach, wie wir so graduell eigentlich Kohle ja nur verbrennen. Weil wie viel Geld haben wir damals nach dem Bundesliga-Abstieg irgendwie für Transfers bekommen? Wie viel, unglaublich viel Kohle. Wir haben das ja nie reinvestiert.
Oder TV-Gelder.
TV-Gelder. Das ist ja alles graduell. Wir haben nie groß eingekauft. Das ist graduell einfach immer nur verschwunden in... Mei, klar, wenn man sieht, was wir mit den Zuschauern von 4.000 Leuten haben oder noch weniger, wo soll die Kohle da herkommen? Merchandising wird es auch nicht sein. Trotzdem haben wir da...
Ohne Online-Job schwierig, ja.
Trotz wahnsinnigen Innovationen des Marketing-Teams wie den Taschenschal. Ja, also, oder ein Sondertrikot, das an der bulgarisch-türkischen Grenze hängen bleibt. Also das sind also Sachen. Also wir haben graduell einfach über die Jahre nur Wertverfall, weil wir natürlich logischerweise mit NLZ und Jugendteams und drumherum Riesentrainer, alles mögliche, ein super Stadion, super Trainingsgelände, natürlich auch einen riesen hohen Kostenblock haben und immer weniger Erfolg gleichzeitig haben. Und dann hast du irgendwann diese Transfermillionen von Röhl, von denen du gedacht, boah, ist das viel Kohle gewesen damals. Die sind weg. Die sind auch weg, ohne groß reinvestiert zu haben in Kader, jetzt zumindest in Transfer. Und jetzt bist du ja im nächsten Schritt, du hast alles verkauft, was du verkaufen kannst. Alles zu Geld gemacht. Und klar, hast du ein paar Spieler geholt und weißt nicht klar, wie viel die gekostet haben. Nein, aber wir haben natürlich wieder einfach nur mal erstmal Geld aus dem Kader holen müssen, um unseren laufenden Betrieb zu halten. Das ist ja auch die Aussage mit 25% weniger Etat. Das ist ja nicht irgendwie nur erfunden. Und das ist ja wirklich, es muss sich irgendwann drehen. Oder du musst irgendwann halt auch Trosten drumherum abbauen. Weil so ein NLZ, diese Trainingsplätze etc., also das kannst du dir auf Dauer einfach logischerweise nicht leisten. Und wir können nicht jedes Jahr einen Röhl verkaufen für x Millionen. Selbst eine Zeitleiste für eine Million. Ja. Das ist ja auch nur noch eine Million plötzlich.
Ja, und das ist auch nicht für den jetzigen Umstand ja selbstverständlich, dass da halt irgendwie sowas wie Röhl und Zeidler überhaupt in der Kürze der Zeit durch unser NLZ laufen.
Ja. Erstens das, und dann haben wir ja schon, also wie gesagt, du hast zwei Laien diesmal. Also du hast dann, selbst wenn jetzt Spieler voll einschlagen, dann hast du gar nicht so die Möglichkeiten da in Zukunft, das dann auch zu Geld zu machen.
Ja, also wird schon sehr spannend.
Und wenn man, also bei allen negativen Sachen, die man immer so findet, wenn man ein paar positive Sachen am Rande. Bei dem Testspiel gegen Bayreuth gab es tatsächlich Trinken und Schirme. Mein Gott, ich habe mir nämlich gedacht, schaffe ich diesmal die 90 Minuten, nachdem ich letztes Jahr abgebrochen habe, dann irgendwann auf diesem überfüllten Trainingsplatz
ohne
jeglichen Schatten und Getränke.
Meinst du, dass unser Feedback aus der Folge vom letzten Jahr eventuell ankam?
Weiß ich jetzt nicht direkt. Ich glaube, es haben sich oder noch mehr Leute beschwert darüber. Oder man hat sich selber aus gesundem Menschenverstand irgendwann gedacht, wäre vielleicht mal eine Idee. Man kriegt ja vielleicht auch noch 2-3 Euro dafür, wenn jemand was zu trinken kauft. Ist auch vielleicht so ein Punkt. Und vielleicht mal ein ganz anderer Punkt. Diese Dauerkartenpreise. Also es ist natürlich irgendwie scheiße, was man bekommt. Muss man ja auch mal sagen. Über Jahre hinweg zahlst du natürlich trotzdem zu viel Geld für deine Eintrittskarten, weil es immer scheiße ist. Aber es ist so billig immer noch. Und jetzt haben wir ja die Tageskartenpreise irgendwie erhöht. Und wenn du dir jetzt eine Dauerkarte auf der Südtribüne kaufst, ich habe es jetzt wieder vergessen, aber ich glaube, 6 Spiele oder so kriegst du ja dann quasi umsonst, wenn du das tust. Also diese Dauerkartenpreise sind schon wirklich sehr, 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 sehr fair. Ja. Klar, Gegenleistung auch schwach, aber sehr, sehr fair. Und
aber du meinst Preis-Leistung passt dann wieder.
Ich war gestern auf einem Konzert in München von einem relativ bekannten Entertainer aus Großbritannien und da hat halt eine Karte so viel gekostet wie die Dauerkarte für die ganze Saison. Ja, ja, also das muss man sich immer noch mal in Perspektive rücken und selbst auf der Haupttribüne bei uns, gegengerade zu sitzen bei uns, kostet jetzt eine Dauerkarte jetzt auch nicht Unsummen, dafür, dass du 19 Spiele hast. Das ist, die Preise, die verlangt werden, sind schon durchaus okay. Und ich finde das tatsächlich ein sehr, sehr gutes Signal, ehrlich gesagt, auch wenn diesmal nicht viel drüber geredet wurde. Letztlich habe ich mich beschwert, dass ich eine Optionsrechnung bekommen für ein DFB-Pokalspiel. Und diesmal muss man es halt echt andersrum sagen. Diesmal wurde einfach der Preis der Tageskarten erhöht, der Preis der Dauerkarten nicht. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Signal, weil sie halt wissen, die 800.000 Leute, die eine Dauerkarte kaufen, wenn wir denen jetzt auch nochmal irgendwie als erstes den Preis erhöhen, dann ist es halt irgendwann eine Frechheit. Ich finde es vollkommen legitim, dass wahrscheinlich dann ja eigentlich nächstes Jahr der Dauerkartenpreis auch erhöht wird. Das muss ja auch irgendwann mal wieder passieren. Mhm. Vielleicht jetzt schon mal vorher gesagt, ich finde es legitim, wenn ich dann was anderes sage, bin ich selber schuld. Aber deswegen fand ich erstmal gut soweit. Man muss ja auch mal irgendwas.
Ja, also man muss ja auch sagen, es wurde dir auch zugehört, dieses Jahr hast du keine Optionsrechnung für die
so, bekommen. So, da haben wir viel für getan. In der letzten Saison wurde da vorgebaut, um da gar nicht reinzukommen. Gut, dass da keine Optionsrechnung mehr für so ein Toto-Pokalspiel kommt. Ja, okay, sorry, dass ich mal was Positives sagen wollte. So, und jetzt das letzte Thema auf meinem Zettel wären Trikots.
Ja. Bene wollte unbedingt über Trikots sprechen.
Bene wusste nicht mal, was Trikots sind, als wir vorher gefragt haben, aber schon irgendwie sich auf alles vorbereitet hat. Mal kurz, was? Das dritte Trikot gibt es schon?
Ich bin in den Stats zu den dänischen Neuzugängen eingetaucht und abgetaucht. Da hatte ich jetzt keine Zeit mehr hier für Trikot-Überlegungen, aber dafür seid ihr prädestiniert.
Ja, so. Zweites Jahr, ihre Jahr. Mhm. Letztes Jahr kann ich mich erinnern, weil war zumindest irgendwie meine Einschätzung gemischt, weil ich eigentlich das Heimtrikot cool fand, aber irgendwie schade um den nostalgischen Kragen, weil man ja auch, wenn die Irea Line kennt, das machen sie ab und zu mal gerne irgendwie auch. Mhm. Also es ist ja nicht so, als wäre das so, ja, wir hätten gerne Kragen, aber das passt einfach nicht in die Produktlinie von Irea. Nee, das machen sie ja gerne. Deswegen fand ich es letztes Jahr durchschnittlich und ich habe mir mehr erhofft für die Rückkehr von Irea. Und dieses Jahr haben wir einen anderen Ansatz gewählt, will ich mal vorweglegen, also mit einem roten, einem schwarzen, einem weißen Trikot. Mhm. Und ich bin mir mal darüber erstmal unschlüssig, ob ich es irgendwie cool finde oder nicht, weil ich schon grundsätzlich mal so ein rot-schwarz geschreiftes Trikot einfach cool finde als Heimtrikot. Mhm. Und ich frage mich, wie man jetzt am besten davon kommt. Ja, das erste Trikot, das erste Release wurde, war das rote Heimtrikot. Und jetzt gebe ich erstmal an dich. Was ist da dein Gefühl zu dem? War, also bis da erstmal dein Gefühl, wenn du ein Spiel bisher gesehen hast mit dem Trikot? Weil es ist ja auch immer unterschiedlich, ob du ein Social Media Bild siehst oder ein Spiel.
Also erstmal verstehe ich gar nicht, warum man dazu dann halt eine rote Hose auch hat. Wenn schon quasi jetzt, also ich verstehe, dass man vielleicht nicht jedes Jahr einfach ein schwarz-rot gestreiftes Heimtrikot macht, auch wenn ich es mir irgendwie wünschen würde, weil das, glaube ich, so die größte, ja, also oder so sehe ich halt einfach unser Heimtrikot. Verstehe ich, dass man halt auch mal einfach, gerade auch im Hinblick dann, dass man rotes, schwarzes und weißes Trikot machen kann, natürlich ein überwiegend rotes machen muss. Ich bin halt kein Fan von diesen zwei Rottönen. Mhm. Also ich finde, das ist nicht der FC Ingolstadt und man kann ja trotzdem ein überwiegend rotes Trikot machen, wo dann einfach schwarze Akzente sind. Ja, ich weiß, der Ärmel ist irgendwie ein bisschen schwarz oder so, aber also mich holt es nicht ab. Es ist für ein Heimtrikot, was ich mir eigentlich erwarte, ist dann schon das primäre Trikot, das ich auch irgendwie verkaufen will. Es ist mir halt einfach zu basic, zu durchschnittlich. Das wäre für mich okay, wenn es irgendwie bei Adidas oder Puma ist, wo ich weiß, okay, wir sind ein Verein von sehr, sehr vielen. Aber bei Irea hatte ich mir halt eigentlich genau das Gegenteil erhofft, dass wir ja dann schon, dass vielleicht mal jemand durch die Stadt geht und irgendwie sagt, ja, hier ist dieses Muster, das kann man irgendwie aufgreifen und da irgendwie eine Story damit machen, aber halt einfach irgendwie so waagrechte Striche, ich weiß nicht, was soll das symbolisieren, einfach irgendwie die Stagnation der letzten Jahre oder was, also
Welche Stagnation, Martin? Ja, hätten sie so, so abstreikende Striche reinbauen sollen.
Also ich weiß nicht, mich holt, ich finde es kein Volldesaster, aber es erinnert eher halt irgendwie so an, weiß ich nicht, was war das, das Trikot, wo wir dann von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen sind, das halt auch so zwei Rottöne hatte. Und ja, es ist das Thema mit dem Kragen. Ich weiß, dass Hufi, wenn er das hört, irgendwie die,
also die Hände quasi professioneller Stürmer.
Die Hände über den Kopf zusammensteckt, weil er einfach Team Anti-Kragen ist, aber ich kenne außer ihm keinen und sorry Hufi, da musst du halt auch einfach mal durch, wenn es ein FC Ingolstadt Trikot mit Kragen gibt. Aber vermutlich gibt es einen noch in der, beim FC Ingolstadt, der auch einfach Kragen vehement ablehnt und ich weiß, dass wir irgendwie doch ein bisschen im Verein gehört werden. Vielleicht kann man da ja nochmal opinieren, dass man zumindest in der Zukunft mal ein Trikot mit Kragen irgendwie macht.
So, vielleicht das dritte halt einfach. Ja, man spielt halt das dritte. Das kannst du ja auch, ganz ehrlich sagen, mal kurz erwähnen kann die Marketingabteilung. Das wäre mal so ein USP von so einem Trikot, nochmal zu sagen, das dritte muss ich nicht in Neonfarben machen, dann kann man mal einen Kragen machen. Wladislav Lokwins wäre, also wird campen vor diesem Store, das kann ich ja auch schon sagen. Ja, also ich bin voll bei dir, das rote Ding, dieses Rot-Rot mag ich nicht. Das Trikot ist okay. Das Trikot ist sehr nichtssagend. Das ist, sieht sehr nach so einem, ich kaufe mir jetzt mal ein Sport-T-Shirt von der Stange oder ist ein Ingolstadt-Logo drauf. Weiß man noch gar nicht gesprochen.
Ja, ich weiß
schon. Stimmt schon. Da ist ein Ingolstadt-Logo drauf und viel mehr auch nicht. Das sehe ich, keine Ahnung, da sehe ich mich nicht, das zu kaufen. Also das sehe ich mich nicht. Also dafür finde ich es nicht cool genug. Keine Ahnung, ich habe erstmal irgendwie auch geschrieben, für sich ist es bei einer 5 von 10, aber inzwischen bin ich eher so, wenn ich den, dass ich jetzt alle drei sehe, bin ich eher sogar bei einer 4 von 10 als unser Trikot.
Schwank auch zwischen 3 und 4. Ja. Einfach nur, weil es wahrscheinlich kein Volldesaster ist bei 4 von 10. Ja.
Es ist wie Barcelona, Mann. Das ist wenigstens kein Volldesaster. Und muss ich sagen, also meine Erwartung von Rea war hoch und ich finde, da muss jetzt langsam eigentlich schon mal richtig geliefert werden. Sonst kannst du auch sagen, hey, kann ich auch wieder bei Puma bleiben können. Ja. Dann kam das schwarze Auswärtstrikot. Und das schwarze Auswärtstrikot, ich finde es irgendwie geil. Also es ist auch nicht voll genial. Und ich bin immer noch nicht so ganz... Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten mit diesem Schwarz, mit den roten Nummern und so auf dem Rücken. Ich finde das aber, umso mehr ich das sehe, deutlich besser als das Heimtrikot auf jeden Fall. Und auch klar, das ist auch ein Stangentrikot, aber es ist zumindest.
Ja, also ich finde das auch hübsch. Es ist halt jetzt auch so, ein bisschen Vorgriff auf das dritte Trikot. Du hast zwei Trikots, in denen das Logo so, was ist das, monochrom oder halt irgendwie so. Ja, nicht in den Originalfarben ist. Da gibt es zwar eine, die, wo die Fanszene dann massiv aufschreit, wenn sowas auch nur irgendwo passiert, sei es nur auf irgendeinem Aufwärmtrikot, Stichwort Dynamo Dresden. Ich bin da jetzt nicht so ganz fanatisch dahinter, aber ich weiß nicht, ob man das bei 2 von 3 Trikots machen muss. Also wenn du eh ein Verein bist, der irgendwie so ein bisschen um seine Identität und so kämpft, dann weiß ich nicht, ja, ob du auf 3 Trikots 3 unterschiedliche Logos haben solltest. Also ein Logo ist halt doch das größte Wiedererkennungsding von dem Verein.
Ja. Und bei uns steht da noch groß Schanze auf dem Trikot, das hilft dann, ne?
Ja, genau, also das ist ja jetzt das Thema, was du vorher wahrscheinlich meintest, wir haben halt aktuell auch noch keinen Sponsor.
Ja, das ist was natürlich
die finanzielle Lage auch nochmal ein bisschen anspannt. Ich finde, so, wenn eine Schanze draufsteht, sieht natürlich auch das Heimtrikot solide aus. Aber du kannst natürlich jetzt auch, vor allem je später du einen Sponsor bekommst, weiß ich nicht, was dann irgendwie kommt, aber worst case ist halt, du kriegst irgendeinen Wettanbieter, der irgendwie da sein neonfarbenes Logo irgendwie draufklatscht, dann sieht jedes Trikot scheiße aus. Also so ehrlich muss man irgendwie sein.
Grüße gehen an die Netto-Trikots.
Ja,
oder Wettanbieter Netto. Selbst diese komischen Rewe-Trikots von Köln oder was ja auch mal rot-weiß war, dann so, boah, also wenn du so ein fettes Ding drauf hast, am besten noch mit Balken dahinter. Ist ja vollkommen für den Arsch.
Also wobei ich natürlich jetzt schon noch irgendwie glaube und hoffe, dass da auch so ein bisschen...
Dass
es reinpasst, auch irgendwie eine Rolle bei der Auswahl des Sponsors spielt. Aber irgendwann musst du halt einfach den nehmen, der kommt.
Wir verkaufen jeden Spieler, der irgendwie einen Ball treten kann. Aber am Ende nehmen wir dann den Sponsor nicht, weil es optisch nicht so schön am Trikot aussieht.
Also für mich wird das passen. Aber
dann spielen wir lieber ohne.
Aber Stichwort finanziell nochmal irgendwie zu sagen, es ist halt schon auch der Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, schon auch irgendwie krass. Wahrscheinlich ich meine, muss ja jetzt irgendwie bald mal der Sponsor kommen, nächste Woche ist der erste Spieltag, wer weiß, ob der nicht vielleicht schon verkündet ist, bevor die Folge rauskommt, aber das Mannschaftsfoto wurde jetzt gemacht ohne Sponsor drauf, dieser Drittliga-Media-Day war schon ohne, also was hast du denn noch groß für einen Werbewert als FC Ingolstadt, wenn du bei diesen zwei Punkten jetzt schon mit einem Trikot mit Schanzer irgendwie drauf
bist? Vielleicht versuchen sie wieder Händelmeier drauf zu ziehen und deswegen haben sie gesagt, verkaufen wir möglichst viele Tickets nach Regensburg, damit wir dann möglichst viele Kontakte am ersten Spieltag haben.
Hast du schon mal überlegt, so einen Telegram-Kanal aufzumachen mit Verschwörungstheorien?
Du erzählst mir, dass wir hier einen Trikotsponsor suchen, der schön aufs Trikot passt und deswegen lieber alle Spieler verkaufen.
Wir werden da mal sehen,
wenn... Wir machen den zusammen, den Telegram-Kanal. Folgt uns auf Blue Sky und Telegram.
Also, Auswärtstrikot bin ich sogar irgendwie von der 7 von 10.
Ja, die habe ich auch. Ja. 7 finde ich cool. Also, vielleicht, um das noch aufzugreifen, bevor ich jetzt wieder irgendwo abgeschweift bin zwischendrin. Du hast vollkommen recht, habe ich gar nicht so darüber nachgedacht mit diesem Monochron-Logo. Ich finde es auf dem Schwarzen sehr stimmig, deswegen finde ich es gut. Aber deswegen hast du recht, dass es auf dem Dritten unnötig ist irgendwie. Vor allem auf dem Dritten habe ich es mir auch angeschaut jetzt ein paar Mal und denke mir, ich finde es als generelles Trikot sehr schön, das weiße mit den roten Streifen. Ich bin nicht ganz, bin mir nicht sicher, da tatsächlich mit dem roten freigestellten Logo, ob das da so schön drauf ist, auf dem anderen. Deswegen hätte man da vielleicht wirklich das echte Logo einfach mal nehmen können. Und ich denke mir halt wirklich, ja, es ist schön, aber vielleicht von anderen Vereinen.
Ja, sagen wir, wie es ist. Es ist ein Regensburg-Trikot.
oder ich finde trotzdem, es sieht auch schon aus wie so ein Bayern-Trikot, bei dem sich dann auch alle Bayern-Fans beschweren, das ist kein Bayern-Trikot. Aber so ein typisches Bayern-Trikot, so halbe Nadelstreifen, schick.
Schwieriger Vergleich mit einem Bayern-Trikot, das kein Bayern-Trikot ist.
Also, ja, weil man hat in Bayern das letzte Mal ein Trikot, das Bayern-Trikot ist.
er schaut nur nicht so krass nach Regensburg aus, weil halt irgendwie dieses gelbe Netto-Logo fehlt.
Aber, ja gut, aber ich glaube, du kannst wirklich auf jedes weiße T-Shirt der Welt Netto-Logo fett drüber ziehen und dann, oh, Regensburg. Ja, deswegen finde ich es auch mal. Wenn du darauf ein Telekom-Logo machst, dann sieht das auch aus wie Bayern.
Ja, ja. Nee, also ich gehe mit... Es ist ein schönes Trikot. Es ist als drittes Trikot auch jetzt, also ich meine, ich nehme das eher als jetzt irgendwie Neon-Grünes. Ja, also, ja, und also ich glaube, dem hätte wirklich ein Kragen gut zu Gesicht gestanden, weil es einfach so vom Feeling her auch so ein bisschen retromäßig irgendwie sogar aussehen würde. Es ist ein schönes Trikot, aber ja, es ist halt jetzt auch kein FC-Trikot.
Ja, wobei man ja auch, also man muss ja wirklich sagen, wann ist ein drittes Trikot mal ein dein Verein-Trikot. Das ist ja genau die Idee von dem Ausweichtrikot, dass es eben jetzt nicht genau dein Verein ist. Deswegen, ich glaube, wir dürfen da gar nicht zu kritisch in dem Fall sein, weil was ich ja vorhin meine, du hast jetzt ja wirklich dem mal die Mühe gemacht, sagen, mal wieder, hatten wir schon mal drüber gemacht, du machst ein rotes, du machst ein schwarzes, du machst ein weißes Trikot und bist daher wirklich sehr nah an deinem Verein dran. Und dass das dritte Trikot dann halt wirklich sagst, okay, es geht nur in die Richtung meines Vereins, ist ja schon weiter als das blöde neongrüne Dreckstrikot, was wir da hatten, dann in Orange oder was auch immer wir für hellblau, was wir für Drecksfarben eigentlich schon hatten als Dreckstrikot. Also eigentlich bin ich mit der Grundidee dessen schwarz, rot, weiß schon zufrieden. Das Heimtrikot ist nicht cool genug. Das schwarze Trikot ist ganz cool und ich bin voll bei dir, das weiße Trikot mit einem Kragen und dann hätte ich nur gesagt, oh, eigentlich mal ein ganz geiler Ansatz dafür, dass ich jetzt nicht in Blau oder in Grün spielen muss, sondern trotzdem vielleicht mal Trikots verkaufen kann, auch wenn sie nicht Augenkrebs erzeugen.
Was sollen wir irgendwie eine Gesamtbewertung der Trikots irgendwie dann machen? Also ich schiel auch gerade so ein bisschen Richtung Bene will's wissen noch, weil man könnte natürlich irgendwie eine Bene will's wissen Trikot-Frage stellen, ohne Bene jetzt fortgreifen.
Ja, finde ich gut.
Oder man nennt das Heimtrikot, ich weiß nicht.
Ja, also die Frage, also meinst du quasi so Gesamtbewertung aus 10 Raten?
Aber man kann natürlich, also Bene, feel free, was du willst, man kann natürlich auch einfach klassisch Saisonanfang irgendwie die Tabellenplatzierung einfach abfragen. Also ist vielleicht sinnvoller, als jetzt über das Trikot zu diskutieren.
Weiß ich nicht.
Kann ja auch beides machen, aber die Kategorie gehört ja Marco
insofern. Was denn du alles wissen heute, Bene? Das ist schon krass. Also normalerweise sagt er, man weiß nichts, jetzt wird er zwei Fragen stellen.
Ich fände auch eine lustige Frage, einfach nur eine Ja-Nein-Frage mit, wisst ihr, wann die Saison losgeht und gegen wen wir spielen?
Habt ihr unsere Folge bis nach 30 Minuten gehört?
Wer sind eure Identifikationsfiguren für die nächste Saison? Welcher Däne schlägt da am meisten ein?
Welcher Däne lügt am meisten? Will ich ja auch gut. Shit. Zwei mehrere Fragen.
Welcher Däne lügt? Okay, es kommt also, irgendwas im Nachgang. Wir müssen es jetzt
wieder. Ja, wir müssen es nicht sicher. Also wenn wir eventuell über Trikot-Gesamtwertung reden, dann bin ich total bei einer 5 von 10. Das ist irgendwie so, ja, es passt schon. Auswärtstrikot ist ganz gut. Die anderen Trikots, ja, es ist okay. Aber ich möchte schon sagen, als ich mir umgeschrieben habe, eigentlich hätte ich gerne, dass Rea jetzt mal liefert. Und die ersten zwei Jahre fand ich es eher, nee. Mal gucken, was nächstes Jahr passiert.
Dann sagst du 5 von 10, ich sag 4 von 10. Einfach, weil das halt durch ein bisschen höher Gewichte und das halt nicht so toll ist.
Ja, passt. Toll. Super. Und Bene sagt, keine Ahnung von 10.
Ich überlasse es euch.
Okay. Wunderbar. Bene will es ja wissen. Also passt doch. Also wir wissen schon und Bene will es auch wissen. Hervorragend. Ja gut. Also wir nehmen auf seit 2,5 Stunden oder so. Ich habe so etliches Zeitgefühl verloren. Ich weiß nur, Saisonstart ist nächste Woche gegen Regensburg.
Hey, kannst du schon mal auf Ja stimmen.
Denk nochmal an
alle. Es gibt noch Karten.
Es gibt sicher noch Karten. Wahrscheinlich nicht im Auswärtsblock, aber im Heimblock. Denkt einfach alle dran, dass ihr euch bei Interesse gerne an unserem Kicker-Manager beteiligt. Es gibt nichts zu gewinnen. Es gibt aber auch nichts zu verlieren. Wobei, wir könnten natürlich auch mal einführen, dass derjenige, der da halt am besten oder schlechtesten ist, einfach ein Schanzer Zeitspiel-Award natürlich einfach bekommt.
Ja, das auf jeden Fall.
Das ist eigentlich.
Da hatten wir ja letztes Jahr schon.
Genau. Und der schlechteste, weiß nicht. Vielleicht lassen wir das mit dem schlechtesten. Dann habe ich mehr davon. Ja, gut. Dann.
Du konzentrierst dich einfach nur auf die zweite Liga.
Genau. Hat man jetzt eine schöne Sommerpause, die jetzt dann leider sich dem Ende nähert. Aber vielleicht werden wir positiv überrascht. Schon im ersten Spiel gegen Regensburg. Gewinnen das Ding 3-0 und ziehen so richtig durch.
Alter Marco, jetzt verschreiß nicht. Jetzt Schluss Feierabend.
Ja, Servus, Fernseher. Viel Spaß in Dänemark.
Servus.